Das World-Title-Match für AEW Dynasty steht fest. Swerve Strickland fordert erneut Samoa Joe heraus, doch diesmal in einem Singles-Match. Eine sehr matchlastige AEW-Woche mit unter anderem Ospreay gegen Shibata, der Cope Open von Adam Copeland um den TNT-Title und Swerve Strickland gegen Konosuke Takeshita. Ja, liegt hinter uns. Wir besprechen alles Wichtige der letzten AEW-Woche heute im Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian, mal wieder am Start nach einer Woche Pause. Und bei mir ist heute der Stefan, der ist wieder regelmäßig da. Let's go.
Einen wunderschönen guten Mittag, überraschungsweise. Also ich meine, für euch macht es keinen Unterschied, wenn ihr es hört. Aber wir nehmen mal zu einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit auf, nämlich nicht abends. Direkte Frage an dich, freust du dich auch so sehr auf WrestleMania am Wochenende?
Ich sag mal so, ich freue mich auf das WrestleMania-Wochenende, weil ich habe diese Woche wahrscheinlich meine letzte Woche für die nächsten 2 Monate oder so, in der ich ein bisschen Zeit habe. Das heißt, ich werde mir so ein paar Sachen rauspicken, die ich mir angucken werde. Aber WrestleMania an sich, also vielleicht gucke ich mir das The Rock Tag Match an, aber ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht so, ne? Ich bin jetzt nicht so bei WWE drin, deswegen.
Ja, okay, ist verständlich. Aber es wird gut, glaube ich, hoffe ich.
Also die Karte, ich habe die heute mal gelesen, sieht ja echt stark aus, so, ne?
Also ich freue mich auf 2x schätzungsweise 4 Stunden live in der Nacht anschauen. Das ziehe ich durch.
Okay, krass, ja. Also ich freue mich halt am meisten, das, was ich auf jeden Fall angucken werde diese Woche, ist Bloodsport von Josh Barnett. Mal wieder, wie jedes Jahr. Ja, ist ja auch eine Shayna Baszler von WWE zum Beispiel dabei. Ist auch sehr interessant. Ist die 10. Ausgabe, glaube ich. Also auf das freue ich mich. Das läuft am Donnerstag schon. Also kann man das als WrestleMania-Wochenende zählen? Ich weiß ja nicht. Es ist halt in derselben Location, ne? Aber am Wochenende ist es jetzt nicht wirklich. Aber da freue ich mich am meisten drauf. Ansonsten, ich glaube, es gibt für jeden irgendwas. Es gibt ja irgendwie 20.000 Shows.
Ja, jeder versucht halt irgendwie mit vom Kuchen was zu haben. Von dem ganzen Hype ums Wochenende.
Ja, also könnt ihr auch gerne mal reinschreiben an alle, die hier zuhören, wie gehypt seid ihr auf das Wochenende jetzt. Wird bestimmt spannend, also zu sehen, nicht nur bei WWE, auch bei anderen Ligen. Ich bin halt momentan so raus, was Independent Wrestling angeht. Das war vor 1-2 Jahren noch ganz anders. Da habe ich ich glaube 2022 oder so, da habe ich gefühlt alles was geguckt von dem Wochenende. Das war damals richtig krass. War eine sehr schöne Zeit, aber da fehlt momentan einfach, ja, es fehlen die Möglichkeiten bei mir, zeitlich gesehen und auch nervlich, weil ich kann momentan nicht so viel Wrestling gucken. Da gibt mir das, was ich gucke, schon genug Kopfschmerzen manchmal. Von daher, ja. Naja, mal schauen. Aber du bist bestimmt gehypt, ne? Was freust du dich denn am meisten?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich finde, die WrestleMania-Karte hat wirklich sehr viel Licht und Schatten dieses Jahr. Da sind ein paar Matches drauf, die sind absolute Filler-Matches, die brauche ich gar nicht. Ich muss schon sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Cody Rhodes gegen Roman Reigns zum 2. Mal in Folge, habe ich schon wirklich Bock drauf. Es löst Spannung in mir auf und das ist in mir aus und das ist ja wahrscheinlich erstmal so mit das Wichtigste. Ich sag mal, ein 5-Sterne-Match wird es nicht, die 4 wird es wahrscheinlich knacken. Deswegen das schon auf jeden Fall, aber auch Rollins gegen McIntyre, Rhea Ripley gegen Becky Lynch, 6-Way-Ladder-Match um die Tag-Team-Titel, das können schon auf jeden Fall ein paar gute Dinger bereithalten.
Also ich glaube, es gibt da auch noch irgendwie Ray und Dragon Lee gegen
Santos Escobar und Dominik.
Ja, das ist auch noch so ein Match. Also ich glaube, Night One wird, glaube ich, so eher meine Show, weil die sind auf derselben Card, ne, mit dem Rocky-Match.
Ja, ich glaube, das ist Night One.
Boah,
ja,
also Night
also
One,
bei das den ist verhältnismäßig meine unwichtigeren Show. Matches wie jetzt dem Ray Tag Team Match habe ich es nicht genau auf dem Schirm, aber ich glaube, das ist auch Night One.
Also ich sag mal, die beiden Tag Matches, die werde ich mir bestimmt angucken, weil ich glaube, das könnte ganz, ganz nett werden, aber ja, ansonsten bin ich halt nicht so drin bei WWE, deswegen verzeiht's mir. Ja, ich schaue momentan nur AEW und ja, da auch eigentlich, wenn dann nur alles wie jetzt mit dieser heutigen Situation, wenn ich eben den Podcast mache, weil dann schaue ich auf jeden Fall alles an und die positiven und negativen Sachen, sagen wir es mal so, um den Bogen zu spannen zu AEW, die haben eine etwas entspanntere Woche, glaube ich, die haben Rampage jetzt schon getaped am letzten Wochenende, haben diese Woche Dynamite dann live und danach tapen sie, glaube ich, noch Collision. Also Collision läuft ja auch zu einer anderen Zeit jetzt am Wochenende, am kommenden Wochenende, also AEW hat es ein bisschen entspannter, was das angeht, und ich muss sagen, so wirken die Shows auch. Da ist jetzt nicht der letzte große Hype da irgendwie, vielleicht kommt er noch, wir haben ja den nächsten Pay-Per-View Ende April. Da stehen ja schon einige Matches fest, ihr habt zum Code Open gehört. Swerve Strickland gegen Samoa Joe wird wahrscheinlich der Main-Event werden und das ja um den AEW World Title im Singles-Match diesmal für AEW Dynasty und ja, wie freust du dich darauf? Hat dir das gefallen, dass man jetzt in diese Richtung geht und freust du dich, dass die nächste Woche noch ein Promo-Battle wahrscheinlich haben werden beim Contract-Signing?
Das schon, auf jeden Fall. Also ich finde jetzt zwischen Swerve und Joe beispielsweise, gilt auch für andere Fäden, finde ich es gerade interessanter, als es vor Revolution der Fall war. Auch wenn man sagen muss, dass die Ratings von jetzt beispielsweise Dynamite mir absolut nicht zustimmen würden. Aber man merkt jetzt auch gerade, finde ich, ganz gut, dass sie WWE so ein bisschen jetzt noch machen lassen bis WrestleMania und hoffentlich nimmt es dann nächste Woche wieder Fahrt auf. Aber Stand jetzt habe ich eigentlich schon gut Bock auf Dynasty, weil zumindest eine Handvoll Matches dabei sind, auf die ich mich sehr freuen werde. Und ja gut, dann wird es natürlich immer Matches geben, auf die man sich weniger freut. Aber ich glaube, es wird genug für einen bereithalten oder zumindest auch für mich bereithalten, dass ich jetzt sagen würde, dass ich da mit Vorfreude hingehe.
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich bin mal gespannt, was noch drauf kommt auf die Card. An sich momentan, ich meine, wir haben Danielson gegen Ospreay, Joe gegen Swerve, ich glaube Willow gegen Julia Hart und dann noch mit Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe gegen House of Black ein Trios-Match. Also das sieht ja an sich auf dem Papier mal wieder gut aus und ich denke, die Show wird wieder abliefern. Aber ich denke, wir werden es im Podcast auch wieder merken. Ich glaube, wir freuen uns auf den Pay-Per-View und auf die Matches, weil auf diese alleinstehende Show, da macht AEW eigentlich nie was falsch, beziehungsweise bei der alleinstehenden Show, aber wenn man sich die Weekly-Sachen ansieht, wie sie die Matches aufbauen, wie sie zu einer Story kommen, wie sie weitererzählen Woche für Woche, das ist einfach ein bisschen schwach. Das muss man einfach sagen, also da, was ich so lese, zum Beispiel auch mal kurz sehe auf Twitter, da macht das WWE momentan deutlich besser. Ich meine, gut, die müssen auch, weil sie haben WrestleMania-Season, aber die machen das deutlich besser und AEW hängt da schon ganz schön hinterher. Ja, wollen wir drüber reden? Also es ist eine sehr interessante Woche gewesen an sich. Ich fand tatsächlich Collision irgendwie sehr erfrischend gut. Also haben mir einige Matches echt gut gefallen. Bei Dynamite waren zwei Matches richtig gut. Der Rest war halt so ein bisschen, ja, war da, aber jetzt nicht übermäßig toll. Hast du das auch so gesehen oder fandst du dann doch eine Show deutlich besser?
Welche ich besser finde? Gute Frage. Ich fand beide ganz gut. Ich glaube, ich würde sie nicht mal als gut bezeichnen, sondern eher so ein ganz gut, so ein 2- bis 3-Plus-Bereich, wenn wir von Schulnoten reden. Also gegen das Wrestling kann man es ja gar nicht sagen. Also natürlich, das ist gut, das ist zum Teil höchstes oder fast höchstes Niveau, was du halt gehen kannst. Da sind Matches, die haben plus minus 20 Minuten, die kann man gut ansehen. Was mich dann aber vielleicht ein bisschen stört oder wo ich vielleicht auch einfach dann ein bisschen zu sehr Sports-Entertainer bin, also was dann einfach ein absolutes Problem meinerseits ist und nicht von AEW, ist, dass für einen vernünftigen Matchaufbau, für ein Pay-Per-View vielleicht halt auch mal 1-2 gute Promos pro Show reingehören. Und da komme ich jetzt auf, vielleicht fällt mir gleich noch was ein, wenn wir über die Show reden, aber komme ich gerade im Kopf auf ungefähr 0 und das in der gesamten Woche. Und das finde ich schade. Also AEW geht gerade einen sehr matchlastigen Fokus und für jeden, dessen Geschmack das genau trifft, wird das fantastisch sein. Mir fehlt so ein bisschen was gerade, und das hat mir bei Dynamite und Collision gefehlt. Im Ring war alles super. Also da kommen wir auf zwei, drei Matches, wo du wahrscheinlich sogar sagen könntest, die könntest du auf eine Pay-Per-View bringen und die würden nicht negativ auffallen. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu wenig drumherum. Dynasty ist jetzt nicht mal mehr 3 Wochen weg und so fühlt es sich aktuell noch nicht so ganz an. Und das ist schade. Deswegen auch das, was ich eben schon meinte. Ich hoffe einfach sehr, dass sie ab nächste Woche, wenn WrestleMania von der Konkurrenz durch ist, dann wieder richtig aufs Gas drücken, um halt dann wieder ein bisschen Beschleunigung da reinzubringen. Weil gerade ist mir das ein bisschen zu einfach vom Booking. Also du kannst nicht 4, 5 gute Matches booken und sagen, ey, ich habe eine klasse 2 Stunden TV-Show. Also für die Leute in der Halle war es wahrscheinlich fantastisch, aber für mich vom Fernsehen ist es einfach gerade ein bisschen zu wenig.
Ja, stehe ich absolut hinter dir, beziehungsweise neben dir, wie auch immer man es nennen möchte. Es ist so eine Sache, und das ist halt Tony Khans einerseits Segen, andererseits Fluch, denn er ist ein Wrestling-Fan. Und er will halt geile Matches booken. Das ist an sich ja auch ganz cool, so als Wrestling-Fan, aber der lässt dann halt diese, ich sag jetzt mal, Relevanz oder warum diese Matches stattfinden, warum der overgeht, warum der andere verliert, was man daraus macht mit den Leuten, sind die nächste Woche wieder da oder nicht, das geht da halt komplett unter. Und dieses wöchentliche Erzählen von Storylines, von Paarungen, von, also allgemein von irgendwelchen Angles, das hat man halt selten bei AEW. Und wenn sie das machen, und das sind so kleine Undercard-Sachen, vor allem auch bei Rampage zum Beispiel, das schon wochenlang geht teilweise, das ist dann einfach auch nicht gut. Also wenn sie das teilweise machen, diese Undercard-Sachen, das sind sie nicht gut. Und bei den Main-Events, da hast du das auch irgendwie zu wenig. Also dieses wöchentliche Erzählen von der einen Woche passiert das, dann gibt es einen Twist und dann, na, dieses Erzählen. Ich glaube, das ist halt bei Tony Khan noch nicht so drin, obwohl das halt langsam mal verstehen müsste, wie TV-Wrestling funktioniert. Ich meine, er hat es ja auch schon seit, er guckt es ja bestimmt auch schon seit 30 Jahren. Also, man kann nicht nur, ich sage jetzt mal, Live-Events booken. Und selbst das machen sie ja nicht wirklich überragend. Also von den Matches her ja, aber von den Leuten, die kündigen ja die Leute nicht an. Also die bei der Show da sind, oftmals. Das heißt, die Fans, die da hinkommen, die wissen nicht mal, wer auf der Card steht. Also, es hat so auf beiden Seiten irgendwie, es passt nicht so ganz. Das ist für
Ja.
mich halt sehr schwierig da zu folgen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei vielen Matches, bei allen drei Shows, warum sollte ich nächste Woche wieder einschalten? Ich gucke es halt an, alleine weil ich Wrestling-Fan bin und weil ich hier einen Podcast mache und darüber rede, aber warum sollte ich die Woche darauf einschalten? Für was? Für was Krasses, wo ich sage, boah, das ist genau das, was ich sehen will. Und das habe ich nicht, weil selbst ein Will Ospreay wrestelt nicht jede Woche.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir kommen bei allen drei Shows auf ein Match, wo man sagen könnte, ja, das war zwar gut, das hätte man aber vielleicht auch, so hart es klingt, irgendwie rauskürzen können, um dafür halt noch irgendwelche anderen Art von Segmente reinzubringen. Weil, also zum Teil kann ich es verstehen. Will Ospreay gegen Bryan Danielson trägt sich von selbst bei Dynasty. Da musst du nicht groß aufbauen. Das weiß ich nicht. Da freue ich mich einfach so sehr aufs Match, ganz egal, was da sonst passiert. Ich glaube, jetzt sind wir bei 5 bestätigten Matches für Dynasty, glaube ich. Wobei es bei dem Tag Team Titelmatch halt noch drauf ankommt, wer dann tatsächlich im Finale steht. Da werden aber auch Matches dann auf jeden Fall noch kommen oder vielleicht auch jetzt schon dabei sein, wo ich mir denke, boah, die hätten wirklich ein bisschen mehr Aufbau benötigt. Und ein Aufbau von einer der Kontrahenten hat ein 10-Minuten-Match, gewinnt das und wird danach vielleicht von irgendwem angegriffen. Und es gibt so einen 30-Sekunden-Angle zu den beiden. Das ist halt für mich kein Matchaufbau für ein Pay-Per-View. Das war ein gutes Match mit ein bisschen dahinter, aber das ist zu wenig, um entweder in den folgenden Wochen einzuschalten, wie du jetzt gesagt hast, oder als Fan, der sich dann überlegt, soll ich mir den Pay-Per-View live kaufen und im Zweifelsfall aus deutscher Sicht sogar noch nachts dafür wach bleiben. Und es kommt für mich einfach gerade ein bisschen zu kurz. Also, wir haben 1 Stunde 10 Wrestling gefühlt pro Dynamite. Das ist wirklich viel. Das ist so viel mehr, als wenn man es halt mit einer 2-Stunden-Show von WWE vergleicht. Und das ist auch an sich gut und das ist was Positives. Aber man könnte es auch irgendwie bei einer Stunde belassen, diesen 10 Minuten oder diese 10 Minuten extra dann einfach einem Angle geben, wo du halt wirklich ein relevantes Pay-Per-View-Match mit einer Promo aufbaust. Und das ist das, was fehlt. Ich finde, man merkt brutal, dass gerade jemand wie ein MJF, der das problemlos machen kann, der theoretisch auch Woche für Woche diese 10 Minuten Promo irgendwie gut füllen kann, gerade fehlt. Und ja, entweder fehlen die Leute, die das gerade gut können, oder Tony Khan möchte es einfach grundsätzlich nicht haben. Aber sie gehen gerade sehr in eine Richtung, die sich von WWE beispielsweise stark abspaltet. Und das kann man gut finden und ich gönne es jedem, der es gut findet. Aber für mich ist es einfach gerade nicht das Produkt, was ich vor ein paar Jahren lieben gelernt habe.
Ja, ich finde, beide haben momentan so diese Extreme. Ne? AEW ist sehr matchlastig, was halt die Promo-Zeit, wie du schon sagst, ein bisschen eingrenzt bei jeder Show. Während bei WWE momentan halt die Promo-Zeit sehr, sehr krass die Shows beeinträchtigt und dafür die Matches komplett, so wie ich das gelesen habe und gehört habe, ihre Irrelevanz sind bei den TV-Shows, an die sich wahrscheinlich keiner mehr so richtig erinnert. Man erinnert sich eher an die Segmente mit The Rock und so wahrscheinlich und Cody und Punk und so.
Ja, aber extrem. Also bestes ja. Beispiel aus letzter Nacht, also jetzt Monday Night Raw. Ich glaube, da ist das erste Mal die Ringbell angegangen. Also für Start des ersten Matches ist es abends. Ich glaube, es waren noch 37 oder 38 Minuten, weil das erste Segment von Rock, Roman und Rollins, glaube ich, Pi mal Daumen 30 Minuten eingenommen haben. Nagelt mich jetzt nicht auf die Minute fest, aber ungefähr. Natürlich, das ist das andere Gegenextrem. Und auch das ist vollkommen legitim zu kritisieren. Aber das ist mir gerade bei AEW zu viel extrem in die andere Richtung.
Ja, vor allem, man hat ja die Top-Matches ja anscheinend schon fest für den Pay-Per-View. Und das, ich finde, was man mit Ospreay und Danielson macht, das ist perfekt. Du hast das Match angekündigt, die haben ab und zu mal ein Match bei jeder Woche, bei Collision oder bei Dynamite. Und du hast jedes Mal Promo-Pakete. Und so soll es doch sein. Ab und zu hast du mal eine Live-Promo im Ring von Ospreay, letzte Woche beispielsweise oder davor. Also so soll es doch sein. Fokussier dich auf deine Matches, die beim Pay-Per-View sind, und dann staffel das so ein bisschen. Jetzt nächste Woche haben wir Joe und Swerve in einem Promo-Segment. Cool, wunderbar. Weil da haben sie nochmal die Chance, das Ding zu hypen. Man muss ja nicht alles auf eine Show bringen oder so. Oder alles bei der Go-Home-Show machen. Das ist schon meistens viel zu spät. Aber einfach dies, dass du das jede Woche staffelst, deine Top-Matches beim Pay-Per-View. Ich finde auch, werden sie nicht machen. Auf keinen Fall. Ich glaube, in 100 Jahren nicht. Aber Willow gegen Julia Hart, die haben ein Title-Match. Lass die doch mal ein Promo-Duell haben oder so. Ne? Damit man da zumindest mal gehypt ist oder so, weil da ist ja auch nichts dabei, so richtig, bei dem Match. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ich finde, wenn sie das besser staffeln, ich glaube, dann könnte das auch funktionieren. Ich finde, da ist eine Stunde 10 Matchzeit gar nicht so schlimm, wenn du einfach, ich sage jetzt mal, die anderen 50 Minuten effektiv nutzt für Angles und Promos. Für die wichtigen Sachen. Ich denke, das passt dann schon.
Ja.
Oder Videopakete, was sie jetzt tatsächlich bei der Show und auch bei Collision, also bei Dynamite und bei Collision, sehr, sehr gut gemacht haben. Sie haben sehr viele und neue und frische Videopakete reingehauen, was an sich ganz gut ist. Also das finde ich schon okay. Man darf es halt nicht übertreiben.
Ja, gehe ich mit. Aber man darf halt auch nicht, also man darf nicht, glaube ich, diese 50 Minuten überschätzen, weil 50 Minuten für alles andere ist nicht viel. War das beispielsweise noch drin, Intro der Shows, Einzüge von pro Show 10 bis 15 Leuten, diese kurzen Jubelsegmente nach jedem Match, Werbung, was auch bei AEW dann mit Sicherheit 15 Minuten dann allein nochmal einnimmt, also Werbung außerhalb der Picture-in-Picture-Werbung innerhalb der Matches. Da sind dann von diesen 50 Minuten gerne mal nur noch 20 übrig, die du halt dann mit wirklichen Promos und Videopaketen einnehmen kannst. Und wenn du halt dann wirklich relativ viele Videopakete reinnimmst, wie es jetzt beispielsweise bei Dynamite war, dann ist von den 20 Minuten am Ende halt wirklich nichts mehr übrig. Und 20 Minuten, jetzt einfach mal geschätzt, wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, Pi mal Daumen wird das ungefähr hinkommen, nur für Storylines voranbringen außerhalb von Matches ist halt wirklich wenig.
Da stimme ich zu. Also wenn du das so sagst, auf jeden Fall. Also ich dachte, da war schon jetzt bei der Stunde 10, ich dachte, du meinst alles mit Innenring, also alles darum.
Nee, ich habe jetzt irgendwo eine Statistik gelesen, ich kann es auch gerade nochmal reinholen, dann kann ich es nochmal verifizieren, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, diese Stunde 10 waren
reine Innenring.
Glaube ich, krass. Bell to Bell. Ich kann es gerade nochmal nachschauen, okay. Damit ich nichts Falsches sage.
Also wenn es rein Innenring Bell to Bell ist, ja, das ist mutig. wir hatten aber auch echt lange Matches bei der Show, ne? Also ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Will Ospreay gegen Katsuyori Shibata im Opener, fast 20 Minuten. Also das Match auch wieder richtig, richtig gut. Man muss leider sagen, bei Dynamite, die Crowd war halt scheiße, um es mal wirklich so auszudrücken.
Ja. Bei Dynamite fand ich sie schwach.
Also sehr, sehr schwach. War über 3000 Leute in der Halle. An sich solide, 3,5K in der Halle ist okay. Aber ja, irgendwie haben die das nicht so gefeiert. Die haben die Entrances von den Leuten gefeiert und vielleicht ab und zu mal die Big Moves so, also auch von Ospreay. Also der war natürlich over hier und Shibata teilweise auch. Der hat halt mehr den Heel gespielt hier. War auch ganz entspannt. Auch ein Match, wobei es ja eine Vorgeschichte gab von 2017 haben sie das ja eingeblendet in dem kleinen kurzen Videopaket von New Japan. Als Shibata Ospreay damals komplett getötet hat und ich glaube ihm sogar den RevPro-Teil abgenommen hat damals. Ja, war echt richtig, richtig gut, dass die überhaupt nochmal gegeneinander wresteln. Das hätte man vor, wie gesagt, 2-3 Jahren einfach nie und nimmer gedacht. Und jetzt dürfen sie hier eine Television-Show in Amerika bei der zweitgrößten Promotion eröffnen mit einem richtig, richtig guten 20-Minuten-Match. Also für mich war das wieder ein Match, das schaue ich mir gerne an. Vielleicht nicht ganz so oft wie Carter, liebe Grüße. Aber ja, ich denke schon, dass das ein Match ist, wofür man auf jeden Fall einschalten kann und sollte bei AEW.
Ja, definitiv. Also jetzt erstmal kurz auch ein kleiner Nachtrag. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Wir kommen auf ungefähr 71 Minuten Bell-to-Bell bei Dynamite, also eine Stunde 11 ungefähr. Um das gerade eben zumindest nochmal nachzutragen. Aber zum ersten Match, also Ospreay Shibata, das ist absolut das, was ich eben meinte von, das ist ein Match, das kannst du problemlos von der In-Ring-Quality an einem Pay-Per-View bringen und das fällt in keinster Weise negativ auf. Ganz im Gegenteil. Deswegen, das kannst du auf jeden Fall so machen. Dass Ospreay gewinnt, war jetzt natürlich klar. Einerseits natürlich, weil auch mal die alte Geschichte aufgebracht hat zwischen den beiden, aber auch, weil Ospreay natürlich diesen Sieg braucht, oder beziehungsweise jetzt nicht verlieren darf vor dem Match gegen Danielson. Deswegen saustarker Match-Einstieg, Show-Einstieg.
Ja, und man hat eben diese kleine Story da auch gemacht, ja, hey, Brian hat Shibata mit einem Roll-Up besiegt, Ospreay hat ihn mit seinem Finish besiegt. Also man versucht hier Ospreay als den Besseren darzustellen, auch im Ring. Und das ist eine einfache In-Ring-Sache, die sie vielleicht noch mehr overbringen könnten. Sie haben es, glaube ich, bei einem Videopaket mit Ospreay bei Collision gemacht. Da hat Ospreay, glaube ich, selber darüber geredet. Ja, Danielson hat mit einem Fluke-Roll-Up gewonnen und ich habe Shibata mit meinem Finish besiegt. Oder mit 2-3 Big Moves am Ende. Also sowas finde ich cool. Und das ist so dieses Week-to-Week oder dieses Storytelling, was ich mag. Und man hat ein Match festgesetzt und darauf baut man auf. Die kriegen ihre Siege, die haben tolle Matches im TV. Also, so soll es ja sein. Es ist ja nicht schwer. Ne? Die haben ja so viele gute Leute, dann bookt die Leute dann auch gegen die oder gegeneinander. Also, es ist ja nicht schwer. Und Shibata, das ist auch so einer, der kann verlieren, kann gewinnen. Das ist relativ Latte. Der ist einfach eine Legende. Und, also, wie du schon sagst, eigentlich perfekter Start für die Show. Ja. Ich finde es tatsächlich blöd gewesen, weil man hat es gab ja ein Adam Copeland-Videopaket, ne? Während der Show. Von seinem TNT-Title-Gewinn letzte Woche. Warum hat man das nicht am Anfang der Show gemacht? Weil ich finde, wenn man eine Show aufhört, also letzte Woche, sollte man doch damit wieder beginnen, wenn man da schon ein Videopaket dafür hat. Und dass er jetzt die Cope Open wieder macht bei Collision, dann hätten sofort Leute, die eingeschaltet haben, gemerkt, okay, das war letzte Woche, Adam Copeland gegen Christian Cage, Fehde ist vorbei, Adam Copeland hat eine tolle Promo gehalten Backstage danach und hat dir gesagt, ja, Cope Opens wieder zurück, bei Collision startet die. Dann hättest du erstmal bestimmt neue Zuschauer für Collision gehabt und Interesse auch für Collision und du hättest einen schönen Bogen gespannt von letzter Woche zu dieser Woche. Also genau sowas meine ich eben, da könnte AEW noch ein bisschen feilen, wo die gewisse Sachen hinpacken. Ich fand das Videopaket super, aber das hätten sie am Anfang der Show machen können. Dann hätten sie die Card durchrasseln können und dann kommt Ospreay Shibata. Und dann hast du eine erste halbe Stunde, die überragend ist.
Ja, ist ja generell so ein bisschen die Sache von, dass AEW oft nicht denjenigen, die irgendwie einen großen Sieg jetzt hinter sich hatten, dann beispielsweise die nächste Show eröffnen dürfen oder ähnliches. Das durfte jetzt ein Copeland bei Collision, wo er dann ja auch noch vor seinem ersten Match kurz im Ring war. Aber da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Dynamite Rampage Collision Problem, dass es halt irgendwie verschiedene Shows sind, aber die Leute trotzdem dann halt immer da auftreten, wo es dann gerade vielleicht auch vom Terminkalender am besten passt. Und deswegen wirkt es jetzt bei Dynamite ein wenig komisch, weil ich bin da voll bei dir. Man erwartet halt irgendwie, dass da was kommt. Jetzt war es natürlich da vor allem auch die Cope Open erst für Collision geplant. Dann will man ihm wahrscheinlich nicht den Opener geben, wenn er nicht danach ein Match hat. Dann bringt man nur ein Videopaket. Das bringt man an irgendeiner komischen Stelle. Ja, es ist halt ungünstig gebookt. Entweder brauchst du halt da den Roster-Split, dass du sagen kannst, okay, er hat zwar das Match und den Titel gewonnen, aber dann bringen wir es halt erst bei Collision, weil Adam Copeland tritt halt nur oder zumindest zu 99% nur bei Collision auf. Oder wir lassen halt diesen kompletten Roster-Split komplett sein, weil so wirklich existiert er ja eh nicht. Und man lässt ihn halt Dynamite eröffnen, weil er einfach der große Sieger der vergangenen Woche ist. So ist es irgendwie ein unglückliches Mittelding geworden.
Ja, unglücklich, ja, das beschreibt es
Ja.
eigentlich. Ich finde, hätten sie das Videopaket einfach an den Anfang der Show gepackt, hätten danach, das macht AEW auch mittlerweile nicht mehr, einfach einen Card-Rundown gemacht von der Show. Und dann, hey, Ospreay, Shibata, next. So, up next, oder wie das heißt. Und dann kommen die raus und dann hast du dein Wrestling-Match. So. So hast du alles Wichtige am Anfang reingepackt und du kriegst ein Bomben-Match in den ersten 20 Minuten der Show. Also. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich ungünstig gewählt, deswegen, das war so meine Kritik, so auch von der Show, so vom Booking her und von der Platzierung von den Videopaketen teilweise. Ja, hätte man vielleicht da ein bisschen besser machen können. Danach hatten wir, glaube ich, ein Danielson-Videopaket, ne? Das war auch richtig geil. Also, hat richtig Bock gemacht. Also, wie gesagt, auf Ospreay Danielson, da hab ich echt Lust. Also, das wird der eigentliche Main-Event der Show. Ja, könnte das Match des Jahrhunderts werden. Dann hatten wir, um mal den Bogen zu spannen, zur Tag Team Division. Wir hatten AEW World Tag Team Tournament Quarterfinal Match. Die Young Bucks gegen Private Party. Solides Match. Fand ich, ging ja ein bisschen zu lange für das Interesse, was man daran wahrscheinlich hatte. Aber es war ein Turniermatch, von daher hat es schon irgendwo eine gewisse Relevanz zumindest, wer hier gewinnt und wer verliert. Die Young Bucks haben klar gewonnen am Ende, obwohl Nick da wahrscheinlich irgendwie einen kurzen Platzfehler entdeckt hat oder Ringfehler beim EVP-Trigger. Aber trotzdem haben sie es noch durchgezogen und gewinnen gegen Private Party. Stehen damit im Halbfinale des Turniers.
Ja, das Match war gut, wenn auch das Ende ein bisschen komisch war. Ja, da kommt man natürlich wieder an das bisschen zweischneidige Schwert von, eigentlich dürfen die Bucks nicht 13 Minuten gegen Private Party dauern, plus ich weiß nicht, wie viele Near Falls dabei waren, aber zumindest zu viele Pin-Versuche, die bis mindestens 2 gingen. Oder zumindest bis 2 gingen. Das waren vielleicht keine Near Falls, aber zumindest zu viel davon. Dafür, dass wir vielleicht über das beste Tag-Team der Welt reden, gegen Private Party, die, wenn man freundlich ist, sie als Mid-Card-Tag-Team bezeichnen würde, obwohl sie vielleicht auch noch nicht so wirklich irgendwas Relevantes gewonnen haben. Ja, das Match war gut. Es ist halt ein Turniermatch, dem musst du natürlich ein bisschen Zeit geben, wenn du das Turnier nicht fallen lassen möchtest. Positiv betrachtet, füllt dir natürlich auch so ein Turnier immer gut deine Show, weil man jetzt ja auch merkt, du kannst bei jeder Dynamite- und Collision-Ausgabe ein bis zwei Turniermatches bringen, vielleicht auch mal bei Rampage eins. Und wie gesagt, das füllt dir die Show und du kriegst eine Daseinsberechtigung für Matches, auch für längere Matches. Ja, ich habe mich eigentlich vorher sehr darauf gefreut, weil ich einfach mich immer auf das Popcorn-Wrestling von den Bucks freue. So gut war wahrscheinlich jetzt für mich nicht das Match, weil ich hatte schon vorher die Hoffnung, ob es vielleicht mein persönliches Match of the Night werden könnte. Das ist es definitiv nicht geworden. Nicht mal Platz 2, was dann vielleicht auch erwartbar war bei der sonstigen Matchcard, aber es war okay.
Ja, es war okay, war solide. Ich finde, mehr als 10 Minuten hätte es nicht unbedingt gebraucht. Es ist ein Turniermatch, kann man bringen, keine Frage. Man hat hier klar dargestellt, die Young Bucks sind das größere Tag-Team als Private Party. In einem Turnier habe ich da nichts dagegen, dass die auch mal 10 Minuten gehen. Wenn es ein normales Match mehr, random bei einer Show, dann müssten die die in 6 Minuten wegklatschen. Aber so ist es noch okay. 13 Minuten doch ein bisschen zu lang. Ich finde, wie das andere Tournament-Match war, Best Friends gegen Undisputed Kingdom, das ging 10 Minuten, das war eigentlich auch solide. Das Problem ist nur, ich muss echt sagen, bei dem Match, da habe ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe mich halt satt gesehen, ne? Also an Best Friends habe ich mich satt gesehen mittlerweile und Undisputed Kingdom, ich finde, bei Ring, das ist wieder so ein Ding, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen, welche vom AEW-Roster sollten zu Ring of Honor gehen und dort Stars sein und dort ihr eigenes Universum aufbauen, so ein bisschen, so quasi wie die zweite Bundesliga, ne? Und dann hast du die, wenn sie richtig gut sind, kommen sie mal in der erste Bundesliga zu AEW hoch, so ein bisschen. Na, ich finde, Undisputed Kingdom ist auch so ein Team, die sind echt gut, aber das sind so, keine Ahnung, die Top-Leute, sage ich jetzt mal, der zweiten Liga. So. Und ich weiß nicht, ob man das hier unbedingt in einem AEW-Turnier haben muss. Geht mir auch bei Infantry zum Beispiel so. Aber ja, Best Friends habe ich mich auch satt gesehen. Also das ist halt auch so ein Ding. Ne? Best Friends gewinnen, okay, cool. Sind halt jetzt weiter im Turnier gegen die Young Bucks. Wird, denke ich, auch ein gutes Match, aber also wenn nichts ganz Wildes passiert, dann gewinnen die Young Bucks auch das Match.
Ja, definitiv. Also die Bucks müssen das Match gewinnen. Also die einzige Möglichkeit, dass die Bucks das Match verlieren, ist, weil irgendjemand sie screwt und du halt darüber halt dann ein Tag-Team-Match ohne den Titel für Dynasty aufbaust. Aber das wäre jetzt sehr random, daran glaube ich nicht. Die Best Friends sind gefühlt auch nur so weit gekommen bisher, weil halt einfach Orange Cassidy da ist und das Team dann wahrscheinlich dadurch so ein bisschen mehr trägt.
Deswegen habe ich Angst, weil ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, weil Tony Khan ist so ein Typ, der bookt jetzt hier, die gewinnen gegen die Young Bucks und dann gewinnen sie gegen FTR beim Pay-Per-View. Ich sehe das schon wieder kommen.
Also du merkst halt, dass Tony Khan ein riesen Orange Cassidy-Fan ist, deswegen. Vom Booking. Also es darf aber trotzdem nicht passieren, weil die Best Friends sind okay in dem Turnier, die haben ihre Daseinsberechtigung, weil es einfach ein Team ist, was nicht unerfolgreich ist und Orange Cassidy natürlich ein brutal gutes 2023 hatte. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sie im Turnier sind und auch, dass sie ins Viertelfinale bzw. jetzt ins Halbfinale gekommen sind. Da müssen sie jetzt verlieren. Undisputed Kingdom, die sind natürlich jetzt gerade nur an dem Spot, weil sie vor vielen, vielen Jahren zusammen mit Adam Cole mal ein Stable waren. Das ist der einzige Grund, warum sie jetzt von Ring of Honor, also aus der Belanglosigkeit, hochgezogen wurden und auf einmal AEW-Matches über 10 Minuten bekommen haben. Die sind nicht schlecht, aber sonst wären sie halt eins der Ring of Honor-Tech-Teams, die halt gut sind, aber zu irrelevant. Und jetzt ist einfach noch, kommt es noch dazu, dass diese Storyline gestartet ist, aber Adam Cole einfach immer noch verletzt, wodurch du jetzt gerade dieses Dreier-Stable davon von Matt Taven, Mike Bennett und Roderick Strong hast, die irgendwie gut dargestellt werden müssen, weil sonst ergibt es keinen Sinn mehr, wenn Adam Cole dann dazukommt, aber auch nicht zu stark, weil die drei alleine zu irrelevant sind, um hier groß irgendwas abzureißen, beispielsweise im Turnier. Deswegen, also es war für ein Viertelfinalmatch schon zwei Teams, die ich beide relativ unspannend oder aktuell einfach so einschätze, dass sie keine Chance auf diesen Turniersieg haben sollten. Jetzt natürlich, ein Team muss weiterkommen, aber Best Friends und auch wenn Undisputed Kingdom weitergekommen wäre, müssen zu 110% gegen die Bucks verlieren.
Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ich habe Angst. Weil man würde halt den Fans so ein bisschen das nächste Bucks gegen FTR-Match kaputt machen und ich glaube, es gibt genug Orange Cassidy-Fans, kein Problem, kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, die Tag-Team-Titles, irgendwie passt es nicht. Also Best Friends, klar, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, dass die irgendwie halbwegs gut aussehen und Tag-Team-Gold gewinnen können, weil sonst mit Chuck und Trent wird es, glaube ich, nichts. Und Orange Cassidy hat jetzt auch gerade mal einen Singles-Title los. Also ich glaube, das ist halt echt wahrscheinlich, dass die sogar das Turnier gewinnen. Ja, ich bin kein Fan von, du anscheinend auch nicht. Also schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Also wir wollen es nicht sehen, aber man kann es sich fast schon vorstellen, so wie das Turnier gebucht ist momentan.
Ja, also um vielleicht noch bei dem Thema Tag-Team-Turnier zu bleiben. Ich weiß, vielleicht auch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber gefühlt, wir haben jetzt schon einige Jahre AEW unter uns. Wir hatten so viele interessante, gute, junge, aufstrebende Tag-Teams. Dafür, dass es aller Voraussicht nach jetzt bei einem Turnier um den vakanten Titel wieder wahrscheinlich, würde ich mich jetzt mal darauf festlegen, Young Bucks gegen FTA bekommen. Du kannst auch positiv sehen, weil du hast einfach zwei langjährige, richtig gute Teams, wo man sich jedes Mal über ein weiteres Match freut. Auch vollkommen faire Sichtweise. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei AEW gefühlt viel passiert, wir am Ende aber immer beim gleichen Ergebnis irgendwie rauskommen. Also
Naja,
selbst.
die bucken halt, das ist komisch, weil hier, na, wie heißen sie? BCC besiegen FTA, sind aber nicht im Turnier drin. So, Lucha Bros sind leider verletzt, also, ist ärgerlich, die wären bestimmt auch in dem Turnier drin gewesen. Also, ich verstehe den Punkt, aber ganz ehrlich. Es sind die World Tag Team Titles. Du willst ja eigentlich, dass die besten Teams da gegeneinander antreten. Und das sind halt nun mal, wenn du so vakante Titel hast, FTA und die Bucks. Und das kann man einmal im Jahr immer bringen beim Pay-Per-View. Also.
Wie gesagt, das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber es ist halt, es fühlt sich gerade so an, vor allem wenn wir auch die Halbfinale-Duelle sehen, als würden wir gerade AEW von 20, was weiß ich, 19, 20 gerade
Ja,
wiedersehen,
das stimmt,
als
aber
wenn wir am
woran liegt denn
gleichen Punkt
das?
wären.
Woran liegt denn das? Weil die Teams, die jungen Teams, die wir immer auch so, ne, ansprechen, wie Top Flight, Private Party oder ach, wen hast du noch so als junge Teams? Gut, damals halt noch Luchasaurus, Jungle Boy, die sind ja nicht mehr ein Team. Aber diese jungen Teams, sage ich jetzt mal, die sind ja alle im selben Spot wie damals.
Ja,
Also die haben sich
genau.
ja nicht irgendwie bewegt auf der Card. Das ist so das Riesenproblem. Auch Best Friends, genau dasselbe. Immer in derselben Card-Position. Das ist einfach schade. Also das ist einfach blöd. Die einzigen, die, also ich finde FTA und Young Bucks sind auch eigentlich auf derselben Card-Region geblieben, aber die waren halt schon von Anfang an ganz oben irgendwie. Deswegen geht das mal noch. Aber der Rest, die sind ja wirklich auf einem Niveau geblieben, seit 2 Jahren. Also bei Top Flight haben wir gesagt, boah, wenn die hier mal ihren Run bekommen und ihren Aufstieg, ja toll. Dann war der eine verletzt, dann war der andere verletzt. Die sind immer noch im selben Spot. Private Party, da war auch der eine verletzt, jahrelang geführt und sind immer noch im selben Spot. Es ist einfach schwierig. Also ich kann das schon verstehen, auch AEW, dass sie dann sagen, ja gut, sie verletzen sich bei unseren jungen Teams immer mindestens einen Wrestler, dann müssen wir halt mit den etablierten Leuten gehen. Aber jetzt hast du halt mit BCC ein neues Team. Du hattest letztes Jahr mit Bullet Club Gold ein neues Team. Die sind ja auch nicht mehr ein Tech-Team momentan. Ne, die Guns, die sind ja auch wieder Geeks. Die sind ja auch im selben Spot. Also, ha, ich weiß ja nicht. Irgendwie, ich kann deine Kritik verstehen oder die Frage zumindest verstehen, aber am Ende kommt es als Schlussfolgerung wieder aufs selbe hinaus. Ja, was willst du denn sonst machen? Finde
Ja, das
ich.
ist eine gute Frage. Dann ist halt vielleicht auch so wieder das zweischneidige Schwert von einmal, wie du gesagt hast, die jungen Teams haben sich einfach zum Teil verletzt oder in manchen Fällen vielleicht auch einfach nicht bewährt. So fair muss man dann ja auch sein. Und andererseits, dass manche Teams vielleicht dann auch einfach aus Tony Khan-Sicht auch unrechtmäßig größeres Mal nicht zugetraut wurde. Also ich glaube, wenn du, ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu haben, aber wenn du vielleicht ein, zwei Teams auch mal wirklich den Spot gegeben hättest oder beispielsweise die Guns dann nicht zurück wieder in ihre Geek-Position gestellt hättest, dass du halt dann auch mittel- oder langfristig auch andere Teams in den Cards hättest positionieren können. Aber ich glaube einfach dadurch, dass du einfach gerade noch FTA und Young Bucks auf unbestimmte Zeit hast, und ich glaube ja alle von denen beispielsweise noch langfristige Verträge haben, ist auch einfach nicht diese Notwendigkeit dahinter gab, langfristig Top-Teams zu etablieren.
Ja, also das einzige Team, wo ich sage, das feiere ich und auch in Zukunft, ich hoffe mal, eben ist nichts Schlimmes passiert bei Collision, Ricky Starks und Big Bill. Also das sind so das einzige, wo ich jetzt sage, neue Tag-Team, wo ich sage, boah, die gehören in so ein Turnier rein. Genauso wie die Lucha Bros, genauso wie BCC, FTR, Young Bucks, die gehören da rein. So. Und der Rest, gut, den kannst du vielleicht auffüllen. Best Friends kann ich mal noch verstehen, wenn Orange Cassidy dabei ist. Aber dann hört es auch schon auf. Mehr ist nicht. House of Black vielleicht noch, aber die, ja, Dazu kommen wir dann auch noch. Das ist, also was die in den letzten Wochen abgezogen haben wieder, ich habe das nicht verstanden. Weiß ich jetzt nicht. Also das Turnier ist sehr, sehr schwierig zu bewerten einfach, weil man hat so, wie du schon sagst, diese zwei Möglichkeiten oder diese, die einfach keine wirkliche Befriedigung haben, sagen wir es mal so, denke ich mal, für die Fans. Also ich kann mir das halt nicht vorstellen. Die einen sagen, die Bucks FTA muss sein, wie wir jetzt zum Beispiel. Auf der anderen Seite sagst du dir, na gut, es muss vielleicht mal ein neues Team sein, aber wer soll es denn bitte sein? Best Friends?
Ja gut, ich wäre in der Position gewesen, dass du halt für ein potenzielles neues Team, das halt im Voraus hättest dann irgendwie dementsprechend aufbauen müssen. So wirkt es natürlich, also wenn du wahrscheinlich bei einem Videospiel, wo du das halt booken könntest, dann einfach simulieren lässt und das Spiel entscheidet, wer in dieses Turnier reinkommt und wer am Ende dieses Turnier gewinnt, dann wirst du wahrscheinlich ungefähr den Verlauf haben mit Abstrichen von dem House of Black Niederlage gegen Infantry und halt die Tatsache, dass der BCC gar nicht erst dabei ist, dann wird halt ungefähr das rauskommen. Und dann ist es halt natürlich ein bisschen ein erwartbarer Turnierverlauf, wie gesagt, mit Ausnahme dieses Upset-Sieges von einem Team, was ich ohnehin nicht im Finale gesehen habe, also jetzt auf House of Black bezogen. Positiv betrachtet, wie gesagt, dann sind wir wieder am gleichen Punkt von, es ist halt nun mal, es sind wahrscheinlich die beiden besten Teams des Rosters. Wenn du halt ein Turnier darum bookst, dann wäre es komisch, sie nicht reinzutun und es wäre halt komisch, sie verlieren zu lassen. Also musst du es halt irgendwie so machen. Da bin ich einfach noch sehr zwiegespalten, inwiefern ich das gut oder schlecht finden soll.
Also Tag-Team-Turnier auf jeden Fall wieder mal. Ich habe es schon bei den Brackets gedacht, als ich die gesehen habe. Oh, das werden interessante Wochen im Podcast. Ja, und ist es auch geworden. Ich hatte schon mit Carter die Diskussion vor 2 Wochen über das Infantry House of Black Match. Da stehe ich immer noch dazu. Ich finde, das war absoluter Quatsch, was sie da gebookt haben. Da ist kein Team gut rausgegangen. So wie FTA gegen Infantry war, genauso hätte das sein sollen. Beide Teams sehen gut aus. Ein Team gewinnt, ein Team verliert. Gut, alles wunderbar. Aber nicht so wie bei House of Black gegen Infantry. Aber gut. Gehen wir mal zum TBS-Title, da hatten die ja auch hier ein Match, und zwar ein Number One Contenders Match 4-Way, und zwar Willow Nightingale, die hat NRJ, Chris Statlander und Sky Blue besiegt nach 10 Minuten. Ja, war ein solides Match, also kann man nichts machen oder nichts sagen dagegen, also 4 solide Frauen, die haben das schon ganz gut gerissen, aber Willow gewinnt natürlich am Ende, Mercedes Moné war am Kommentar, gab es dann am Ende noch einen Staredown und ja, ich denke, wir wissen alle ungefähr, worauf es hinausläuft. Ich denke mal, Willow wird bei Dynasty Julia Hart besiegen. Und ich denke mal, dann gibt es bei Double or Nothing Willow gegen Mercedes.
Ja, ich habe also das wäre die AEW-Variante. Die WWE-Variante wäre natürlich Willow verlieren lassen, weil Mercedes Moné eingreift oder ablenkt oder whatever. Dadurch das Match verliert und du halt dann Willow gegen Mercedes ohne Titel aufbaust. Und wenn ich ehrlich bin, wäre das so, glaube ich, sogar eine favorisierte Variante, aus dem Grund, dass ich eigentlich die TBS Championship nicht zwingend bei Mercedes sehen muss oder möchte. Sie ist für mich ohne jede Frage der größte Star dieses Rosters und sie würde ich jetzt, glaube ich, eher in einem Non-Title-Match gegen Willow schicken, das gewinnen lassen, um halt dann im Sommer ungefähr Richtung World Title zu gehen, wer auch immer dann Champion ist.
Ja, also für Mercedes, ich habe mich ja noch nicht ganz so sehr darüber geäußert, was sie so die letzten Wochen gemacht hat. Also ich muss sagen, gibt mir gar nichts. Also sie hatte zwar ihre Opening-Promo gehabt, so, ne, die war ganz okay, aber den Rest, also was sie da hatte bisher an Promos, jetzt hier im Commentary war sie ja fast non-existent. Ist auch schon ein schwerer Job, muss man sagen. Ja, Commentary ist nicht einfach im Wrestling, aber sie hat ja nichts dazu beigetragen. Und wenn sie Promos hatte bisher, Backstage oder überhaupt so, ich finde, das klingt halt komplett fake, komplett gescriptet. Also wenn die kein Heel ist, dann weiß ich auch nicht. Also
ja, man muss auch sagen, am Mike ist sie nicht die allerbeste. Ja, das war sie auch bei WWE mal, beispielsweise nicht.
Kann doch mal wie ein Mensch klingen und nicht so wie ein Fake möchte gern Beauty Queen Roboter so, ne? Das ist einfach Schwachsinn. Auch ein schönes Wort eigentlich.
Aber man muss halt fairerweise dazu sagen, im Ring wird sie mit die beste sein, die im Roster ist, und sie ist halt einfach ein Star. Und ich glaube, Und für mich hat sie auch auf jeden Fall das nötige Charisma. Also wenn eine Monet im Ring steht und beispielsweise einen Stare-Down hat oder einen Titel in die Luft streckt, wenn sie dann irgendwann einen hat, dann löst das bei mir definitiv mehr aus, als wenn das wahrscheinlich 95% des restlichen Rosters so tut. Deswegen, also ich bleibe dabei. Ich finde, du darfst jetzt deinem größten Star der Frauen nicht den Midcard-Titel geben. Beziehungsweise dann ist halt wieder dieses komische Tony Khan-Booking von, wir haben halt einfach viele Titel und jeder hat irgendeinen Titel und die Wertigkeit der Titel verschwimmt extrem und am Ende ist es egal, wer welchen Titel hat, solange jeder irgendwie einen Titel hat.
Ja, so kann man es eigentlich perfekt zusammenfassen. Das ist Tony Khans Booking. Ja, aber ich denke trotzdem, man hat zumindest eine Richtung. Ich finde jetzt beim TBS-Title endlich mal nach Wochen, Monaten, man hat eine Richtung. Ne? Habt ihr ja letzte Woche im Podcast auch schon angesprochen, du und Kata. Also, man hat hier eine Richtung, man weiß, wo man hin will. Mercedes, Willow, Julia, da werden jede Woche jetzt Angles gebracht. So soll es doch sein. Also, ist ja gut. Auch wenn mir immer noch die Promos fehlen, wo du wirklich mal sagst, boah, da habe ich Bock drauf. Aber es ist zumindest mein Anfang. Ich habe das ja letzte Woche auch gelobt.
Ja, ich bleibe auch dabei, das TBS-Booking ist besser als das Women's World Title
Ja,
Booking.
gut, ist auch nicht schwer.
Ja. Und genau deswegen,
Ja.
und aber der World Title muss besser gebucht werden als ein Midcard-Titel. Und deswegen darf Mercedes Moné nicht zu lange in dieser TBS-Bubble drin bleiben. Aber wenn sie den Titel gewinnt, wird sie ihn wahrscheinlich ungefähr bis restliches 2024 haben. Und das brauche ich nicht.
Naja, es ist eh nur ein Prop. Who cares? Das liegt dann eher an AEW. Ich glaube, da kann sie nicht dafür. Nichts dafür. Ja, Main Events, Swerve Strickland gegen Konosuke Takeshita war hier ein AEW World Title Contendership Match. Ja, an sich geiles, geiles Match. Also, ich glaube, jedem war auch klar, dass hier Swerve gewinnt. Ist auch vollkommen okay. Immerhin hat man letzte Woche eine Promo gehabt mit Don Callis, der gesagt hat, hey, Takeshita hat ja auch noch ein Wort mitzureden und Swerve hat dann die Challenge akzeptiert. Das reicht mir teilweise schon aus. Man weiß hier, Swerve gewinnt. Aber AEW-typisch wäre gewesen, wenn die einfach das Match angekündigt hätten und es wäre ein Contenders-Match gewesen. So. Aber immerhin gab es eine Promo vorher, man hatte eine Challenge und auch wenn es ist, reicht mir fürs TV, ist vollkommen okay. Und das Problem, was ich nur hatte bei dem Match hier, und das liegt nicht an den Wrestlern oder am Wrestling, sondern am Commentary, warum müssen die ganze Zeit in diesem Match von Takeshitas Niederlage gegen Osprey erzählen? Der steht im Number
Und
One
das ist mir
Contenders
gar nicht
Match.
so krass
Er steht im
aufgefallen.
Number One Contenders Match und die reden zwei, dreimal bei irgendwelchen Spots, ja, der hatte ein tolles Match gegen Osprey, aber hat er verloren. Und ja, bei seiner Niederlage gegen Osprey, wo ich mir denke, der hat Jericho vor einem Monat besiegt, clean. Ihr könnt auch sagen, dass er Kenny besiegt hat und Darby Allin dieses Jahr schon, clean und sowas. Lasst doch sowas eher wirken, ja doch. Lasst doch sowas eher wirken als die Niederlage gegen Osprey. Also, hä? Ich verstehe das nicht. Das war vom Commentary sehr, sehr unglücklich und hat mich auch ein bisschen aus dem Match rausgebracht, weil ich da halt drauf geachtet habe, dann lustigerweise. Und ja, Swerve hat aber am Ende gewonnen. Super, super Match. Also nach dem einen Kickout, da habe ich auch gedacht, da hatten sie mich, nach dem Swerve Stomp.
Ja, same.
Das war schon krass. Könnte man auch wieder argumentieren, ja, ist es wieder zu viel, ne? Aber ja, es ist AEW. Ich glaube, da brauchen wir das nicht kritisieren. Also kann man schon kritisieren, aber ich glaube, da kommen wir nie von weg, dass AEW bei manchen Matches, wo eigentlich ein klarer Sieger sein sollte, mit nach seinem Finish, dass es dann halt trotzdem noch einen Kickout gibt und es noch weitergeht und noch ein Konter und noch ein Konter und dann irgendwann gibt es dann den Kill. Und den gab es halt hier dann nach dem JML-Driver. Swerve gewinnt und nächste Woche gibt es ein Contract-Signing mit Joe. Ich hoffe mal, die können mich hypen auf ihr Match, weil ich freue mich an sich drauf, aber da muss noch mehr kommen jetzt.
Ja, ich bin halt in vielen Punkten sehr voreingenommen. Also, ich finde erstmal, dass man ihn aus dem Swerve-Storm rauskicken lässt, finde ich in dem Fall okay, weil Takeshita zumindest nach dem Booking der letzten Monate wahrscheinlich irgendwo im ja, vielleicht erweiterten Top-10-Bereich der Singles-Wrestler ist. Und dann finde ich das in Ordnung, wenn jemand aus dem Finisher rauskickt. Dadurch, dass er Swerve danach immer noch clean gewonnen hat, stört mich das gar nicht so sehr. Beziehungsweise ich finde es dann auch okay, dass ein Takesh da vielleicht ein bisschen geschützt wird, dass man halt wirklich große Geschütze auffahren muss, um ihn besiegen zu können. Finde ich in Ordnung. Kann ich Kritik verstehen, finde ich aber in Ordnung. Einfach weil für mich Swerve gerade so mit der interessanteste Mann im gesamten Roster ist, kann ich da, glaube ich, jegliche Kritik verzeihen. Für mich war es auch persönlich, wahrscheinlich auch aus dem Grund, Match of the Night und sogar Match of the Week hat mir unfassbaren Spaß gemacht. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen nicht so ganz auf den Kommentar geachtet. Auch wenn ich dann zugeben muss, wenn es so war, und da vertraue ich dir einfach mal zu 100%, dass es natürlich unglücklich ist. Also in einem Contendership-Match darfst du nicht die negativen Sachen oder die Misserfolge von einem der Leute beleuchten. Das ist unglücklich. Das ist halt Quatsch. Also klar, da muss man auf die Siege eingehen, auf den Grund, warum man in diesem Spot ist, aus dem Grund, warum ein Don Callis ihm halt innerhalb von einer Woche dieses Match bescheren kann und nicht auf irgendwelche Niederlagen. Ja, trotzdem bin ich einfach mit dem Main Event wahnsinnig zufrieden gewesen. Also um auch den Punkt von eben nochmal vor, bevor wir über Dynamite geredet haben, aufzugreifen. Es waren natürlich viele super gute Matches in dieser Ausgabe drin. Ich glaube, das kürzeste Match ging 9 Minuten irgendwas. Ja, es war halt wie so eine Mini-Pay-Per-View-Ausgabe, weil du einfach so viele gute Matches drin hattest und einfach sonst relativ wenig Storytelling.
Ja, also Match-qualitativ auf jeden Fall. Es war eine der besseren Shows dieses Jahr, muss man schon sagen. Vor allem mit eben dem Opener, dem Main Event. Der Rest zwischendurch war auch solide, gute Kost. Also da kann man, also in Ring kann man ja eh nichts sagen gegen AEW zum großen Teil. Vor allem wenn es, ich sag jetzt mal, Stars gegeneinander sind, wie wir halt im Opener hatten, im Main Event hatten, das passt dann schon. Die kriegen auch ihre Zeit und können sich auch ein bisschen austoben und das haben sie auch gemacht. Und wie gesagt, also hast du ja schon gesagt, Swerve gegen Takeshita, super, super Match. Das Einzige, was ich mir halt da noch gewünscht hätte vorher, weil ich denke, viele Leute Takeshita jetzt nicht so gekauft haben als diesen vielleicht zweitgradigen Challenger für Joe oder so, dass man vielleicht vorher ein kurzes Videopaket macht für ihn, wie er Darby zerstört, wie er Jericho zerstört, wie er Kenny zerstört. Also man hat es, glaube ich, so in Ansätzen, ich weiß nicht, haben die es nicht in Ansätzen irgendwie gemacht? Oder war das letzte Woche bei Collision? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich habe es mal gesehen, aber das war so ein kleiner Clip bloß und man hätte das nochmal verdeutlichen können. Vielleicht nochmal eine kleine Promo von Don Callis, ein Pre-Tape oder so. Ich glaube, das hätte dem Ganzen noch mehr geholfen in der Show. Aber ansonsten, wie gesagt, also kann man nichts gegen sagen. Es sind noch so kleine Sachen, die ich da zu bemängeln hätte, so, aber das hat nichts mit dem Match zu tun. Das Match war überragend. Und ein sehr, sehr schönes Ende für Dynamite. Ja, gehen wir zu Rampage.
Ja, ich glaube, das wird eine kurze Geschichte.
Also, ich sag mal so, bei Rampage, ich habe das geguckt, ich habe es dir schon im Vorgespräch hier des Podcasts erzählt. Ich war sauer, nachdem ich das gesehen habe, weil wir hatten im Opener Dustin Rhodes gegen The Butcher. Okay, das hat man aufgebaut bei Dynamite, da gab es eine Mini-Mini-Promo Backstage. Kein Ding. So ist kein Problem. An sich. Vom Papier her alles kein Problem. Match war auch okay, aber mein Riesending ist jetzt, warum haben die das Match gehabt? Was kriegt Dustin, wenn der gewinnt? Warum sind beide wahrscheinlich jetzt wieder einen Monat raus? Es war Zeitverschwendung. Und es hat sich durch die ganze Show gezogen. Also die ganze Show war für mich komplette Zeitverschwendung an sich.
War es auch. Ich meine, ich oder wir haben die komplette Show gesehen. Das Match ging über 10 Minuten und es sei einem Dustin Rhodes gegönnt, weil er irgendwo Legendenstatus hat, auch wenn er für mich keine so große Legende ist, wie er von manchen Leuten manchmal gemacht wird. Aber das Match ging über 10 Minuten und dafür war es nicht mal richtig gut. Also es war solide, das kann man machen, aber es war wahrscheinlich schlechter als jedes Match bei Dynamite. Und boah, also für mich hat sich das erste Match schon gezogen. Das war gefühlt das Einzige, wo ich noch mir im Voraus irgendwie dachte, ja okay, cool. Aber ja, wir reden halt, also Butcher ist halt ein Part von einem Tag-Team, was in der Undercard fischt. Und Dustin Rhodes, wie gesagt, hat irgendwo Legendenstatus, ist aber trotzdem wahnsinnig irrelevant. Also wie du schon gesagt hast, der wird jetzt einen Monat nicht auftauchen. Und warum auch? Also ich meine, bei aller Liebe, bei allem Respekt, und ich möchte es gar nicht kleinreden, Aber wen interessiert ein Dustin Rhodes im Jahr 2024? Was soll der groß noch machen? Der wird irgendwann im Verlauf von 2024 sein letztes Match dann haben und es sei ihm gegönnt. Aber es interessiert mich ja trotzdem nicht.
Ja, es ist halt, ich meine, bei der Promo bei Dynamite habe ich mir gedacht, boah, die bauen ein Match für Rampage auf. Und es ist Dustin Rhodes gegen The Butcher und ich mag beide. Aber, und ich hatte dann schon echt Bock so auf das Match an sich, weil es halt eine Promo gab und das war auch eine nette Promo von beiden. Also genauso stelle ich mir das vor, die haben beide Charakter gezeigt bei Dynamite. Und dann kam das Match hier und ich denke mir dann so, während das Match lief, ich so, was, warum sehe ich das eigentlich? Ich weiß nicht, was das denn hier bekommt. Kriegt er ein Title-Match danach? Kriegt er irgendwas? Kommt, es gab keinen Angle danach, keine Promo, nix. So. Und es war auch das einzige Match, und dann kommen wir gleich zum nächsten Showverlauf hier. Das war das einzige Match, wovon ich wusste, dass das hier passiert. Von dem Rest der Card wusste ich nichts. Auf einmal kommt die Yona Purrazzo raus, hat ein Match gegen Rose. Nur Rose. Sie hat keinen Vor-, Nachnamen, was auch immer. Sie ist einfach Rose. Deonna Purrazzo besiegt Rose. Sehr, sehr schnell. Okay, kein Problem. Ich muss sagen, Deonna Purrazzo, also als Heel wäre die richtig cool. Ich denke, mit Serena Deeb könnte man ein Team machen. Serena Deeb auch komplett verloren bisher. Also, die ist wiedergekommen. Sagt, sie möchte Wrestling wieder in All Elite Wrestling reinbringen und ist seit einem Monat nicht mehr da.
Ja, aber die sind ja alle verloren. Also, ich finde Deonna Purrazzo jetzt auch schon wieder verloren. Also, natürlich, die hat jetzt ein Match gehabt bei Rampage, aber für was denn? Also, wir werden dann ja aller Voraussicht nach Thunder Rosa gegen Toni Storm bekommen. Und Deonna Purrazzo ist doch da gefühlt schon wieder raus. Also, die hatten ihr Tag-Team-Match, was sie dann auch, also was halt Team Purrazzo und Rosa gewonnen haben. Aber jetzt ist doch schon wieder Deonna Purrazzo irrelevant. Die macht doch nichts, außer gegen Rose zu gewinnen.
Ja, also ich finde, es wäre mein Booking. Nächste Woche Collision oder bei Dynamite. Dynamite ist schon fast voll die Card, aber nächste Woche Collision von mir aus. Wenn Serena fit ist, mach Serena gegen Purrazzo, gib den 12 Minuten und danach gibt es ein Handshake und die werden ein Team. So, dann baust du da mal was auf, damit die mal was zu tun haben. Dann haben die einfach Tag-Matches, dann kannst du da die gegen hier. Wie heißen sie? Ach. Tag Team, na. Julia und Sky, Chris und Willow, vielleicht auch irgendwann Mariah und Tony, also da kannst du doch was machen. So bringst du die alle irgendwie in eine Titelregion. Und ich finde, die als Team, die wären schon cool, weil die ähnliche Stile haben und als Heel-Team, da hätte ich schon Bock, weil es sind auch zwei gute Frauen, die auch mal gegen, ich sage jetzt mal, eine Rose und eine Nikita mal ein nettes Squash-Match haben können, weil die einfach wegklatschen können oder so. Aber im Singles-Bereich, wenn du nicht weißt, wo es hingeht mit ihr, da juckt es dich halt nicht. Ne? Also Deonna gewinnt gegen Rose nach 4 Minuten. Dann kommt Mariah May raus mit Toni Storm. Die besiegt Nikita. Sie heißt auch nur Nikita. Kein Vorname, kein Nachname. Und ja. Mariah gewinnt, das Match ging durch eine Commercial Break übrigens. Also, so weit sind wir schon. Und ja, Mariah gewinnt. Sie hat jetzt nächste Woche ein Top-Contenders-Match gegen Thunder Rosa, wo ich mir denke, Thunder Rosa und Mariah May, die haben zwar ihren tollen Rekord von 5 zu 0 oder 7-0 oder was auch immer, aber wen haben die denn bitte besiegt? Halt
Ja,
nur
gut.
Squash-Matches.
Ich finde auch so schön bei dem, das war jetzt bei Collision, als das Match bekannt gegeben wurde, dass dann gesagt wurde, ja, das ist halt Platz 1 und 2 im aktuellen Ranking der Frauen. Aber dass man da irgendwie nicht mal dann, also dass man nie diese Rankings mal zeigt oder man vielleicht mal diese Top 5 sehen kann oder so, aber dann einfach damit in der Promo oder einem Backstage-Segment damit argumentiert wird, obwohl du die nie gesehen hast, da ist ja so, ja, okay, ihr könnt mir auch gerade alles erzählen und ich müsste es euch glauben, weil ihr liefert mir ja nichts an Beweisen dafür. Beziehungsweise auch nicht an Beweisen im Sinne von, wie diese Rankings dann genau entstehen und warum die jetzt 1 und 2 sind, sondern die sind halt irgendwie 1 und 2 und das wird mir einfach nur in einem Backstage-Segment gesagt. Das ist halt ein bisschen wenig.
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie Ich bin es leid, so ein bisschen mir da irgendwas dazu zu dichten und es irgendwie für mich zu erklären, dass es mich irgendwie, dass es für mich Sinn ergibt alles, aber es tut's nicht und es ist einfach schwach, muss man einfach sagen. Ja, keine Ahnung. Die haben so gute Leute in dieser Division und machen nichts draus. Unfassbar. AEW International Title Eliminator Match. Ich dachte, es wäre ein Titelmatch, aber nee, war ein Eliminator Match. Roderick Strong gegen Matt Menard, den Hometown Boy in Quebec City, Quebec, Kanada. Auch wieder so ein Ding. Der Typ ist der oberste Kerl bei dieser gesamten Show. Wahrscheinlich nach Ospreay bei diesem gesamten Taping. Matt Menard. In seiner Heimat. Papa Magie. Daddy Magic. Also, und dann restet er das Match. Mega over. Super Comeback gezeigt und dann verliert er einfach. So. Wo ich mir denke, wenn du weißt, du bist in Quebec und du hast jemanden in Quebec, der ein Over ist, der ein Babyface ist, dann bau das doch Wochen vorher auf. Der ist ja immer beim Commentary bei Rampage. Lass da jemanden den irgendwie mal stören für 2 Wochen und dann gibt's ein Brawl und dann setzt du das Match hier an und dann kriegt er einen Sieg. Es ist so einfach. Ich verstehe das nicht. Warum machen die Wrestling und einfaches Booking so schwer und so kompliziert? Gib doch Matt Menard in seiner Hometown einen Sieg. Ich verstehe das nicht. Der Typ ist so over.
Ja, es ist also generell eine Sache von, da hättest du ein gutes Match für die Crowd machen können. Für den normalen Zuschauer war es halt jetzt eine Ausgabe, wo bei den Männern 2 Leute einen Sieg bekommen haben gegen Leute, die also jetzt Butcher Undercard Tag Team und Matt Menard ist zwar over, aber jetzt höher als Undercard kann man ihn wahrscheinlich eigentlich auch nicht einschätzen und 2 Frauen gewinnen ein Match gegen Leute, die der Normalzuschauer noch nie gesehen oder gehört hat. Und das ist halt dann deine Rampage-Ausgabe. Also, ja, ich bin voll bei dir. Matt Menard hat man aufbauen können. Der Mann ist over, der war wahnsinnig over in der Ausgabe. Ohne Aufbau ist das halt vor allem für den TV-Zuschauer, nicht für den in der Arena, trotzdem halt einfach uninteressant. Also, da geht's um halt, es ist halt ein Eliminator-Match, aber dass er das Match verliert, ist klar. Vor allem ohne Aufbau. Also die ganze Rampage-Ausgabe war ja wieder vollkommen für die Cuts.
Ja, also ich finde auch, ne, du hättest das, also was heißt ganz einfach machen können, aber du weißt, dass du in Quebec bist. Lass, wie schon gesagt, lass den Typ am Commentary von irgendjemandem belabern lassen, dann irgendwann kämpft er sich zurück, dann gibt's einen Brawl die nächste Woche und dann das kannst du über 1 Monat aufbauen und dann setzen die das Match an, wer auch immer das sein soll, da müsste ich jetzt im Roster gucken, wen du da nehmen kannst, als ich sag jetzt mal Heel, den du besiegen lassen kannst. Müsste ich jetzt mal gucken, aber da kannst du bestimmt jemanden finden. Und dann gewinnt Matt Menard das Match, ist ein Crowdpleaser und dann challenged er Roderick Strong für den International Title oder so. Weil die sind ja die Woche drauf auch in Quebec. Nicht in Quebec, aber in Kanada. Ich glaube in London oder so. Lass ihn ja, doch da dann bei Rampage challengen um den International Title. Dann hat er zumindest einen Engel gehabt über 1 Monat. Er hat einen Sieg bekommen in seiner Heimat. Er ist mega over. Lass ihn gegen Roderick Strong dann in der nächsten Woche challengen. Das wäre so over gewesen. Das hätte sich so wichtig angefühlt. Obwohl es eigentlich ein Undercarder ist, aber trotzdem, man kann auch sowas ganz einfach sinnvoll machen. Ah, ich war so sauer nach der Show.
Ja.
Ich werde jetzt immer wieder sauer. Das ist unfassbar.
Es war halt eine Stunde Zeitverschwendung. Ja. Also, ja, beim Main Event kannst du noch schön reden, dass es halt von mir aus irgendwo für die Crowd war. Beim Opener kannst du von mir aus noch sagen, Leute, die Dustin Rhodes als große Legende wahrnehmen, ich gehöre nicht dazu, werden sich da vielleicht nochmal drüber erfreut haben. Und alles dazwischen, das waren halt, weiß ich nicht, die Show war Müll. Also, ja. Das war, ich glaube, ich habe schon oft gesagt, das war mit Sicherheit an der schlechtesten Rampage-Ausgabe aller Zeiten.
Absolut. Dann wollte ich Collision gucken, war dann aber so sauer, hab's nicht gemacht. Hab's dann erst tatsächlich heute am Dienstagmorgen gemacht. Am 2.4. Ja, das war eine deutlich bessere Show. Richtig, richtig guter Opener mal wieder. Wir hatten Adam Copeland in seiner Cope Open um den TNT-Title gegen einen Mystery Opponent. Und zwar war das Ganze Matt Cardona, der Deathmatch King, der King of the Indies. ist am Start, hat eine mega Reaktion bekommen. Es gab Holy Shit Chance, es gab This is Awesome Chance im Match. Also das Match war auch richtig, richtig cool, sehr heated. Und ja, schönes eingedeutsches Wort übrigens. Ja, Adam Copeland besiegt Matt Cardona nach dem Spear am Ende. Das war ein Top-Opener. Und ich glaube, Matt Cardona, also ich glaube, der wird einige Anfragen bekommen nach dem Match hier.
Ja gut, ist die Frage von wem. Also ich meine, die Indies hat er schon durchgespielt.
Ach, ich glaube, der wird sich zurücklehnen. Ich glaube, der macht so viel Kohle, der macht so viel Cash und der macht das, was er will. Ich glaube, der will das gar nicht aufgeben, sowas. Aber
ja.
Also das war für den wie ein Werbespot. Das war unfassbar gut.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, weil einfach mein 13-jähriges Ich, was damals einfach Zack Ryder wahnsinnig cool, weil WWE fand, sich sehr darüber gefreut hat, jetzt Matt Cardona halt bei AEW zu sehen und das Match dann sogar noch besser war, als ich es bei der Ansetzung dann sogar erwartet hätte. Was danach dann passiert ist, hat mich erst sehr gefreut und danach sehr aufgeregt.
Okay,
weil
bin ich gespannt jetzt.
Ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass ein Malakai rauskommt, beziehungsweise halt dann da war, als das Licht wieder angegangen ist und ich dachte, boah, geil, TNT Championship Match, Adam Copeland gegen Malakai Black bei Dynasty wird eins meiner Highlight und ein paar Minuten später sehe ich, wir kriegen ein Six-Man Tag Team Match und da, boah. Also ich habe mich auch drüber aufgeregt, weil ich mir einfach dachte, dieses Six-Man-Tag-Team-Match ist so unfassbar egal jetzt mir wieder geworden. Das ist von mir aus okay, also weiß ich nicht, vielleicht kommt noch ein okayer Aufbau. Vielleicht freut es auch manche Leute, aber ich hätte dieses Titelmatch, hätte ich mich riesig drauf gefreut. Und dieses Six-Man-Tag-Team-Match wird bei mir ein Durchatmen auf der Karte sein.
Ja, ich finde, das ist mehr so ein Collision-Main-Event als ein Pay-Per-View-Match.
Ja, was macht Adam Copeland mit Briscoe plus, also Mark Briscoe plus Eddie Kingston ist der dritte, genau, danke. Was machen die in einem Team auf einer Pay-Per-View-Card? Was soll das? Also, die dürfen auf gar keinen Fall dieses Match gewinnen, zu 0%.
Ja gut, ich meine, die kämpfen ja noch um den Ring of Honor-Title diese Woche. Ich hoffe mal, Mark Briscoe gewinnt das Ganze. Dann, ja, hast du zumindest da dieses... Ja, man kann zumindest dadurch halt Matches aufbauen für die Zukunft, aber warum steht es, ich verstehe deinen Punkt, warum steht es beim Pay-Per-View? Es ist halt... es ist so ein Collision-Main-Event. Das kannst du gern machen, aber...
Also, ich hätte auch so gebookt, nächste Woche Collision von mir aus da, Main Event, das Six-Man Tag gegeneinander, ja. Das gewinnt dann House of Black und dann kannst du halt daraus sagen, okay, Malakai hat in einem Multi-Man-Match gegen Copeland gewonnen und darauf bauen wir jetzt das TNT-Championship-Match für ein Pay-Per-View
auf. Ja, oder Brody aber, oder so. Also Malakai ja, weiß auch. Man immer nicht, ne? Aber bei Brody, wäre auch geil. Brody gegen Adam Copeland, hätte ich auch Lust.
Aber jetzt, also wie gesagt, House of Black muss das Match gewinnen. Du kannst nicht eins deiner besten Trios dann gegen ein Face-Stable, was dann ihr erstes Match in der Geschichte an einem Pay-Per-View zusammen hat, verlieren lassen. Aber ich befürchte es sogar ein bisschen. Aber, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe mich sehr auf das Match gefreut, wo ich dachte, dass es so gebookt wird. Aber jetzt, ja wie gesagt, es wird für mich beim Pay-Per-View ein Durchatmer. Mir ist das Match wahnsinnig egal geworden.
Ja, kann ich verstehen. Ich muss trotzdem sagen, allein das Opening-Segment hier, so die ersten 20 Minuten, waren echt top. Also ja. Auch mit dem Angle danach, genauso soll es ja sein. Der hat ein Match, der hat seine Challenge, es gibt ein Title-Match, kommt ein Surprise-Entrant raus, der hat ein tolles Match, verliert am Ende clean und danach gibt es ein Angle. Also ich muss danach irgendwas passieren, weil ich finde, sonst ist das sinnlos. Und das haben sie ja echt gut gemacht. Man weiß, was, ich habe ja dann auch gedacht, wie du wahrscheinlich, ja, man weiß, was nächste Woche passiert. ist dann anscheinend das, was in 3 Wochen passiert, aber okay. Ja, ich fand auch die Promo dann während der Show von den dreien echt ganz cool, also von Copeland, Briscoe und Eddie, Briscoe ist wieder komplett steil gegangen und Copeland und Eddie mussten sich das Lachen verkneifen, die konnten es fast gar nicht, das war so witzig. Aber hey, so ist es eben. Six-Man-Tag beim Pay-Per-View. Was will man machen? Wir sind nicht die Booker. Ne? Aber ja, hätte man vielleicht anders lösen können, aber mal schauen, wie es wird. Mal schauen, was die nächsten Wochen noch zeigen können. Ja, wir hatten dann AEW World Tag Team Tournament Quarterfinal Match FTR gegen die Infantry und das war 12 Minuten, das war perfekt. Ich hab's geliebt. Super Match.
Das war ein saugutes Match. Also bei dem Match habe ich mir wirklich dann das erste Mal, oder vielleicht nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit langer Zeit wieder gedacht, dass Infantry wirklich ein, ich weiß nicht, ein Tag Team mit Potenzial ist, aber was du wirklich booken kannst. Also es waren wirklich 12 richtig gute Minuten. Und sie wurden gut dargestellt, sie haben verloren, alles vollkommen fein. Ich meine, es war klar, dass wenn es nicht wieder einen sehr großen Upset gibt, dass dann FTR das Match gewinnen sollte. Aber Infantry hat durch dieses Match eigentlich nur gewonnen.
Ja, und genau das ist eben das, was ich vor 2 Wochen angesprochen habe. So machst du das, wenn du ein Team, was wo keiner denkt, dass es gewinnen kann, trotzdem auf halbwegs gleichem Niveau dargestellt werden kann. Also das, so macht man das. FTR sind einfach die Goats. Die kriegen das halt hin. Die sagen sich, hey, was könnt ihr gut? Okay, wir können Dropkicks gut. Der eine kann guten Dive. Dann zeigt doch einfach das. Dann ist gut. So, den Rest machen wir schon irgendwie. So, und dann hast du deine 3 Spots im Match, die gut aussehen, wo die Infantry auch richtig gut aussah. Man hatte 2, 3 richtig coole Nearfalls gehabt, nachdem es ein, ich glaube, 2, 3 Cradle waren es, ne? Als FTR und Cash zusammenstoßen und dann gibt es ein Cradle und auch der eine Brainbuster oder nee, Shadow Machine gekontert in Cradle. Also das war richtig cool. Also was die alles in 12 Minuten reingepackt haben und viele Force Finishes, am Ende noch so ein bisschen Rock'n'Roll Express-Style Wrestling mit, ich glaube, Backflip von, boah, wer war denn das? Von einem von Infantry, dann gibt's duckt sich Cash unter dem durch, dann gibt es aber einen Backflip von Dex gegen seinen Partner Cash und dann gibt es die Shatter Machine. Also wenn ihr das jetzt so verstanden habt, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was ich meine, der Endspot, das finde ich. Aber das war richtig, richtig cool und vielleicht sogar mein Lieblingsmatch der Show. Also ich fand das wirklich, also Opener war super, super Title Match, Main Event war auch gut, aber das Match, das hat mich überrascht, weil ich echt gedacht habe, ja komm, also, die müssen mich irgendwie überzeugen, dass das Booking von vor 2 Wochen komplett, also nicht komplett scheiße war. Und ja, es war zwar scheiße, aber sie haben es irgendwie noch hinbekommen, dass ich Carly Bravo und Sean Dean halbwegs ernst nehmen kann. Immerhin.
Ja, also ich gehe in dem allermeisten mit, was du gesagt hast. Für mich war, glaube ich, trotzdem Match of the Night dann sogar Adam Copeland gegen Matt Cardona, auch natürlich aus subjektiven Gründen. Aber man darf ja auch seine persönlichen Favoriten haben. Aber ja, aus dem Match haben sie das Bestmögliche rausgeholt, ohne jede Frage. Dafür, dass es ein relativ eindeutiges Viertelfinal-Match war, haben sie aus den 12 Minuten wirklich das so gut und so spannend gemacht wie irgend möglich.
Jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Was machen sie mit der Infantry? Jetzt gehen die wieder zu Ring of Honor und chillen da?
Sicher.
Machen sie mit denen was? Wahrscheinlich eher das Erste.
Nix. Also, Was willst du mit denen groß machen? Also in der Theorie kannst du mit denen viel machen, aber was wird AEW mit denen groß machen? Die werden bei Dynamite und Collision zu sehen sein, wenn irgendein anderes Tag-Team einen 10-Minuten-Sieg braucht. Wenn es gut läuft, werden sie vielleicht mal bei Rampage einen Sieg einfahren und sonst halt bei Ring of Honor. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die beiden noch so unfassbar jung sind, dass man sagen kann, man plant mit denen in Zukunft so viel, aber ich glaube, die werden keine, zumindest kurzfristig, große Zukunft bei AEW haben.
Ja, also ist auch wieder so eine Frage. Sind sie beim Pay-Per-View? Ich weiß es gar nicht, ob sie da gebucht sind bei der Pay-Per-View-Show jetzt am Freitag. Ja, mal schauen. Also man kann auf jeden Fall, denke ich, davon, man kann das ganz gut behaupten, sie haben sich gut verkauft und vielleicht sind 1, 2 Leute mehr Fans von denen geworden. Das ist durch das Match hier. Ist alles kein Problem. Aber es ist halt wieder das Ding, FTR gewinnt hier und wird wahrscheinlich ins Finale dann auch ziehen. Und ich glaube, keiner wird dann mehr so über der Infantry reden nach diesem Turnier. Und das ist halt echt schade. Aber so ist das.
Nee,
halt.
Wahrscheinlich nicht. Also bei Sean Dean habe ich gerade mal kurz rausgefunden, der Mann ist schon 38. Carly Bravo finde ich hier auf den ersten Blick kein Alter. Ja, also damit gehören sie auch nicht mehr zu den richtig jungen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die beiden nochmal in wirklich relevantem, und da meine ich jetzt wichtiger als Viertelfinale in einem Tag-Team-Turnier in einem wirklich relevanten Spot sehen.
Ja, müssen wir mal
Ich
schauen.
glaube, mehr als das wird es
Ich denke es
nicht.
auch nicht. Ja, Kyle O'Reilly besiegt JD Drake nach 2 Minuten 30 ungefähr. Gut. Also, gutes Match. Sind zwei gute Leute. Kyle O'Reilly besiegt den relativ clean, relativ, ich sage jetzt mal, dominant und stark. Und so soll es sein. Also für ein Squash-Match, das war, so soll es ja eigentlich sein. Ne? Hast du, ich sage jetzt mal, jemanden, den man so halbwegs pusht gegen einen kompletten Undercarder? Warum nicht? Macht es so.
Ja, die einzige Sache, die mir nur da aufgefallen ist, dass Kyle O'Reilly sieht ja wirklich furchtbar aus aktuell. Also, der Mann sieht so aus, als hätte er zuletzt vor 4 Tagen geschlafen.
Ja.
Der sieht richtig, also der sieht richtig durch aus, um
Ha.
es mal in Jugendsprache, weiß nicht, ob das Jugendsprache noch ist, zu sagen. Also, da habe ich mir wirklich gedacht, der Mann sieht nicht. Also vom Gesicht, nicht vom Körper, vom Gesicht sah der wirklich nicht frisch aus.
Ja, gut, ich finde es eh sein Gimmick. Ich weiß nicht mal, was sein Gimmick ist. Das ist so das Problem. Der kommt jede Woche bei Dynamite raus, sagt, ja, es ist eine krasse Competition hier in AEW. Und ich muss mich wieder nach oben arbeiten. Und ja, ich will es aber alleine machen. Das ist seine Story. Aber was ist sein Charakter jetzt? Was? Ich verstehe das nicht. Er will sich beweisen. Okay, cool. Aber das machst du nicht gegen Jobber. Also, ha.
Ich glaube, auch da ist ein bisschen das Problem, einfach, dass wahrscheinlich auch ein Kyle O'Reilly eigentlich auf einen Adam Cole gewartet hat, nur dass ein Adam Cole nicht da ist und jetzt ist trotzdem diese Anwendung mit Undisputed Kingdom. Das werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen in die Länge ziehen und dann wird entweder Kyle O'Reilly denen beitreten oder du wirst sowas wie Adam Cole gegen Kyle O'Reilly bekommen.
Also wenn schon Adam Cole jetzt gerade ausfällt, ne, dann bringe ich doch einen Kyle O'Reilly rein in dieses Stable sofort von Anfang an nach einem Angle und der wird der, ich sage jetzt mal, der Interims-Top-Guy von diesem Stable. Sehe ich jetzt nicht so. Warum sie das nicht gemacht haben, weil einen größeren Spot kriegt er eh nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Also ich finde seine Story komplett irrelevant und uninteressant auch, die er momentan hat. Ja, squasht jede Woche ein paar Leute weg und das war's auch schon. Naja, gut. Top Flight besiegen Big Bill und Ricky Starks im anderen Viertelfinalmatch des Tag Team Title Tournaments. Ja, war überraschend, war auch, glaube ich, nicht so geplant. Ricky Starks hat sich während des Matches verletzt. Ich glaube, am Nacken nach diesem einen Pele-Kick von Darius Martin. Und ja, hat dann, es sollte, glaube ich, schon eher den Pinfall geben, aber da hat der Ref wieder abgefuckt und so. Naja, dann hat Dante, ich glaube, nee, Darius hat ein DDT gezeigt, kurz danach, und hat dann dem Ref gesagt, ja, count to three. Ricky konnte anscheinend nicht mehr. Und ja, Top Flight damit eine Runde weiter. Auch, ich sage jetzt mal, demzufolge irgendwo ein Upset, wenn man es so möchte, haben die ehemaligen Champions besiegt und treten dann auf FTA. Und ich glaube, die könnten auch ein richtig, richtig gutes Match haben nächste Woche.
Ja, das ist ein gutes Match auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es, glaube ich, auch schon von diversen US-amerikanischen Wrestling-Journalisten auch bestätigt, dass Ricky Starks sich halt da bei dem Pele-Kick verletzt hat, dass das natürlich nicht planmäßig war, dass auch Ricky Starks und Big Bill hätten eigentlich gewinnen sollen, wenn man das alles so nachliest. Ich meine, sieht natürlich unglücklich aus, auch vom Ref, dass ist eigentlich auch die Aufgabe vom Ref ist zu erkennen, wenn einer der Personen nicht mehr in der Lage ist, ein Match zu Ende zu bringen und dann entweder das Match selbst beendet oder halt den schnellstmöglichen Spot sucht, um das Match zu beenden, dass dann die Wrestler bereit waren, das Match zu beenden, aber der Ref dann nicht durchzählt und dann, ich weiß nicht, welcher der Martin-Brüder dann selbst den Pin abgebrochen hat. Ja, das ist immer unglücklich. Also AEW-Referees hat man gefühlt Woche für Woche wieder irgendwas, wo man sich denkt, einer von denen performt immer so ein bisschen schlechter. Das war ein klarer Fehler vom Ref. Letzte Woche war das, glaube ich, wo irgendein Ref wieder irgendwas Unerlaubtes offensichtlich gesehen hat, aber es dann nicht beendet hat. Irgendwie sowas. Ich glaube, da hatten wir ja auch schon, oder hatte ich mit Cutter auch schon drüber geredet, dass wieder irgendwas war, was unglücklich war. Also es kommt zu oft vor, dass AEW-Refs ihre Arbeit in allen Ehren, aber da irgendwelche Fehler drin sind. Und das hat einfach das restliche Match überschattet. Top Flight gegen FTA wird natürlich ein gutes Ding. da ich das Top Flight hätte eh nicht weiterkommen sollen in dem Match, wird Top Flight garantiert nächste Woche rausfliegen. Daraus kann man aber wieder problemlos 10 bis 15 starke Minuten raushauen.
Ja, definitiv. Also ich denke, egal wer das Match hier gewonnen hätte, also egal ob es auch Big Bill und Ricky Starks gewesen wären, also man kriegt ein Top-Match gegen FTA, von daher ist das kein Problem. Ja, nächste Woche Top Flight werden, denke ich, auch sich gut mit einer guten Leistung aus dem Turnier verabschieden. War ja hier an sich bis zu der Verletzung auch ein solides Match. Also es war ja dann quasi beim Hot Tag, ne, als der sich verletzt hat. Also hätte vielleicht, ja, bestimmt noch ein, zwei Minuten länger gegangen oder wäre noch ein, zwei Minuten länger gegangen, aber ja, an sich trotzdem okay, kann man machen, ist halt nun mal Live-TV-Wrestling da, ja, da kann halt mal einiges passieren und dann finde ich es gut trotzdem, dass sie da relativ schnell gehandelt haben, der Ref war eher ein bisschen langsam, aber gut, so ist es manchmal bei AEW. Joa, damit haben wir Top Flight gegen FTA und die Bucks gegen die Best Friends. Ich denke, das logischste Finale ist natürlich FTA gegen die Bucks, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich so eintreffen wird.
Also wie gesagt, ich bin mir da sicher, also ich bin mir da aus Hoffnung herausgeboren sicher genug, dass das unser Finale sein wird. Also wie gesagt, FTA garantiert, weil ich auch, also so wie ich es gelesen habe und so wie ich es auch glaube, dass einfach Top Flight hätte nicht dieses Match gewinnen sollen, erst recht klar ist, aber...
Dann schreibe ich dir morgen nach den Tapings. Oder übermorgen dann, am Donnerstag.
Aber ich glaube auch, dass... Also ich bin zu überzeugt davon, dass die Bucks im Finale sein werden, weil die Bucks gefühlt auch die einzigen sind, die gerade so ein bisschen in den letzten Wochen so einen Charakterwechsel bekommen haben und deswegen auch außerhalb von Matches gerade dann mal ihre Einspieler oder Backstage-Interviews bekommen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man die jetzt so random in einem Halbfinale verlieren lässt.
Ich denke es, also wie gesagt, ich hoffe, dass es auch passiert, dass die Bucks und FTA das Match haben und ein anderer Punkt, der auch für die Bucks spricht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber es sollte fast schon logisch sein, aber man sollte es trotzdem mit dazu nehmen. Die Bucks haben vor einem Jahr Langzeitverträge unterschrieben, die kriegen sehr, sehr viel Kohle. Mich würde es wundern, wenn die nicht bei jedem Pay-Per-View da sind. Und auch vor allem um die Titel. Warum sollten die Bucks nicht die Titel holen? Das macht halt, wenn die solche Verträge haben, macht es gar keinen Sinn. Die müssen die Titel gewinnen. Eigentlich. Ne? Also das spricht auch noch dafür. Die fetten, dicken, fetten Millionenverträge, die die unterschrieben haben letztes Jahr. Ja. Also waren ja schon im letzten Pay-Per-View Main Event. Ich denke, hier werden sie auch im Pay-Per-View mitstehen. Also,
ja, plus ja. Die Okada haben sie jetzt einen Titel gegeben, ein bisschen aus der Kalten heraus. Das könntest du bei den Bucks jetzt theoretisch sofort mitgehen und du hast halt ein Dreier-Stable, wo jeder halt irgendwie Gold um die Hüften trägt.
Ja, absolut. Wäre auch sinnvoll, wäre ein cooles Team. Kannst du einige Trios-Matches machen, auch wenn du die nicht so magst, ne? Aber kann man da schon ganz gut booken. Ja, würde auch das Team, die neue Elite overbringen und ja, das würde dann schon passen. Ja, dann hatten wir Thunder Rosa gegen Lady Frost, das obligatorische Frauenmatch der Show. Auch wieder, wie bei Rampage, komplett uninteressant. Thunder Rosa challenged um den Contender-Spot und wrestled Lady Frost, in allen Ehren, die sah sogar besser aus in dem Match als Thunder Rosa. Und sie ist auch wirklich solide, aber die ist halt keine reguläre bei AEW, die irgendwie mal einen Push bekommt. Die hat, glaube ich, gefühlt auch alles verloren bisher, wenn sie bei AEW war. Also die kann man also nicht ernst nehmen. Und dann geht das Match ja auch durch eine Commercial. Und Thunder Rosa geht fast 9 Minuten gegen eine, die immer verliert. Und Thunder Rosa challenged um den Title wahrscheinlich. Also ich verstehe das nicht. Du hast irgendwie keine Hierarchie in diesem Roster. Du hast so diese Top-Leute, die alle irgendwo rumschwören, ganz oben um alle Titel. Dann hast du ein komplettes Loch und dann hast du unten die ganzen Extras und Jobber-Leute, die immer verlieren.
Generell, was ist das für ein Thunder Rosa-Booking? Sie kommt nach 2 Jahren plus minus zurück. Leute, die sich vielleicht erst seitdem oder in dieser Zwischenzeit für AEW interessieren, werden vielleicht erstmal die Zwischenfrage stellen, wer genau ist denn das überhaupt? Und wird dann sofort wieder nach ganz oben gebuckt. Jetzt hat jetzt natürlich jetzt untermauert sie es ein bisschen mit Siegen, hat natürlich auch in dem Tag Team Match gegen Tony Storm gewonnen, aber sie ist so uninteressant. Sie ist seit 2 Jahren das erste Mal jetzt wieder wirklich im Ring. Und sie als Persona könnte mir kaum egaler sein.
Ja, weil sie auch keine Promos hat, ne? Ich finde, im Ring ist sie ja nicht die Beste, aber die könnte halt mit ihrem Charisma, da hat sie ja genug, und mit vielleicht auch ein paar Promos mehr überzeugen als jetzt im Ring. Ich finde zum Beispiel, jemand wie Ospreay braucht nicht Promos halten, unbedingt. Also muss er nicht, er kann es, aber er kann es richtig gut. Aber er muss es nicht, genauso wie Danielson zum Beispiel oder Moxley, die müssen das theoretisch nicht. Aber die sind trotzdem gut und machen es auch manchmal. Aber Thunder Rosa, die müsste das schon eher, weil sie halt im Ring jetzt nicht so überragend ist. Da kommt es auch auf die Gegnerin an. Und wie du schon sagst, die kommt nach 2 Jahren wieder zurück. Keine Charakterentwicklung, nix. Die gewinnt einfach, fängt einfach an zu gewinnen gegen irgendwelche Randys, irgendwelche Jobber. In allen Ehren, ne? Lady Frost war echt gut in dem Match, aber die verliert ja auch sonst alles. Und ihr habt es ja letzte Woche schon gesagt, keine Storyline für ihren Return. Das ist wieder typisch Tony Khan Booking. Ja, die waren ja damals, als Thunder Rosa Champion war, da gab es ja dieses Team, Thunderstorm und so. Und jetzt treten die beim Pay-Per-View aufeinander. Boah, was eine tolle Story. Long-Term Booking und so. Ja. Ja, nee, sorry. Ich wusste nicht mal, dass die ein Team waren.
Ich habe es auch vollkommen verpeilt,
also, bis ich das wieder. Das ist eben der Punkt. Hat. Tony Khan ist zu sehr Wrestling-Fan, wie so viele Leute eigentlich alle zusammen, weil der ist so eine, ja, wie so ein Lexikon, was Wrestling angeht. Der erinnert sich halt auch an solche Sachen, vor allem, wenn er es noch selber gebuckt hat. Der kann dir das aus dem FF erzählen, wie das Match war und wie die Story damals war, 2021 oder wann das war. Und dass die ein Tag-Team waren und dann, ja, haben die sich aufgelöst und dann ist Tony Champ geworden, die ist jetzt ein anderer Charakter als Thunder Rosa und jetzt ist Rosa wieder zurück, die hat ihren Titel nie richtig verloren. Das ist an sich auf dem Papier schon okay, aber in der Umsetzung da komplett reingeschissen, wenn man so möchte. Also das ist ja...
Ja, also da musst du auch die Leute aber auch abholen, ja, mit, dass die als Thunderstorm Tag-Team waren. Also da musst du dann irgendwie, keine Ahnung, Tony Storm hat gerade ein Match gewonnen, dann kommt eine Thunder Rosa raus und erwähnt das dann wenigstens in einer Promo oder so. Aber was bei AEW schon Leute Tag-Teams waren und was nicht, also Tag-Team ist da ja auch relativ ein Begriff. Ich weiß nicht, wie lange die zusammen aufgetreten sind, ob es ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate war. Die haben auch ihren eigenen netten Namen bekommen, aber beispielsweise wie oft schon Hook irgendwie einen Tag-Team-Namen mit irgendwem anders hatte und mit denen dann 3 Matches geworkt hat, das komme ich ja bei weitem nicht mehr auf alle und das waren viele. Also ich will nicht sagen, dieser Aufbau ist schon weit hergeholt, aber wenn du das so machen willst, dann musst du die Leute da abholen, weil erstens, das ist 2 Jahre her, das ist jetzt nicht vor 3 Monaten passiert, dann hätte man sagen können, okay, das ist den Leuten bewusst. Also jeder, der, wie gesagt, seitdem dazugekommen ist und vielleicht, oder vielleicht auch jüngere Personen, die sich einfach nicht dieses krasse Gedächtnis oder Wissen einfach von früheren Jahren haben, die gehen dahin und denken sich, wer ist Thunder Rosa und warum ist dieses Match relevant? Und boah, weiß nicht, ich finde das Booking ist schlecht. Also TBS ist ganz gut, aber World Title Booking, ich hoffe in dem Fall einfach, Tony Storm gewinnt das und Thunder Rosa ist so schnell wieder aus dieser Titelszene raus, wie es bei einer Deonna Purrazzo war.
Ja. Und bei Tony Storm müssen sie eigentlich auch mal was machen, zumindest im Ring. Also als Charakter ist sie ja super, aber im Ring, das geht ja auch gar nicht. Was sie da, die ihr Gimmick so sehr in den Ring mitzieht, das macht die Matches auch noch schlechter. Also ich habe mir Krauts vor dem Title-Match, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe auch Tony Storm mittlerweile auch das Gimmick so ein bisschen, ich will nicht sagen satt gesehen, aber da darf jetzt auch vor allem nach Dynasty mal wieder was Neues passieren. Sie hat keine
Bedrohung, das ist das Problem. Sie hat keine Bedrohung. Ich finde sowieso, klar, die sind Heels, aber ich finde, Tony und Mariah sollten Babyfaces sein. Einfach, weil ja, die das, so over sind.
Was zwischen Tony und Mariah passiert, ist interessanter als das, was zwischen Tony und Thunder Rosa passiert.
Ja, aber selbst bei Tony und Mariah so wirklich was ist, also...
Nee, auch das ist nicht interessant, ja. Aber das finde ich interessanter.
Okay, ja. Gut, wenn du es so formulierst, ja. Aber da passiert halt auch wenig... Nein, man weiß irgendwann, woraus hinausläuft, aber da haben sie ja auch jetzt nicht wirklich viel gemacht die letzten Wochen. Sie sind halt immer in Segmenten zusammen, die sind auch unterhaltsam und das ist alles kein Ding. Sie hat jetzt das Tony Storm-Gimmick, das Alter, das ist auch okay. Nur, Ich finde, die sollten halt Babyfaces sein. Allein durch die Promos, weil die Leute müssen einfach lachen, wenn die vor dem Bildschirm sind. Oder auf dem Bildschirm sind, besser gesagt. Und dann hast du mit Deonna und Serena Deeb vielleicht sogar ein tolles Heel-Team, was dagegen gehen kann. Vielleicht sogar mit Thunder Rosa machst du halt ein Heel-Stable draus oder so. Also, dass da irgendwas zumindest, ne, dass von der Besetzung passt. Und dann, ja gut, dann haust du halt noch Promos rein, aber ja gut, das ist halt wieder bei AEW so eine Sache. Ach, ja. Bringt eure
Also,
Charaktere
wie
over,
gesagt,
bitte.
mein Wunschbooking im Fall, also noch um das eben gesagt auch mitzunehmen, jetzt gewinnt Toni Storm, danach das eben Gesagte um Mercedes Moné und dann bei, ich glaube, Double or Nothing ist dann der nächste Pay-Per-View, wird Mercedes Moné World Champion ist und dann baust du danach Toni Storm, was auch immer bei mir gerade für Geräusche sind, ich weiß nicht, ob du das hörst, dann baust du Toni Storm gegen Mariah May auf und dann, also es sei denn, in der Zwischenzeit bekommst du das Gimmick für mich wieder heiß, aber ich habe mich mittlerweile an Timeless Toni Storm schon wieder ein bisschen satt gesehen. Und wie gesagt, dann baust du Mariah May gegen Toni Storm auf und dann gehst du halt mit denen in andere Richtungen. Das wäre, glaube ich, Stand jetzt mein Wunschbooking. Ich lasse aber noch die Tür offen, dass sie es für mich wieder in eine andere Richtung hinbekommen. Aber gerade, ich finde es deutlich uninteressanter als noch vor einigen Wochen oder Monaten.
Ja, es fehlt komplett der Pep. Es fehlt der Pep Guardiola. Der fehlt. Der das Ganze taktisch analysiert und sogar die Wrestlerin nach dem Match noch, dass er denen noch sagt, wie sie es zu machen haben. So, auch wenn sie gewonnen haben, auch wenn sie verloren haben, ist egal. Wir brauchen Pep. Wir brauchen Pep Guardiola.
Ja.
Nee, das war jetzt eine schlechte Analogie, aber beziehungsweise ein schlechter Wortwitz. Aber ja, ich glaube, da brauchst du einfach ein bisschen mehr Feuer hier in der Division und wir meinen nicht die Pyro beim Entrance. So. Blackpool Combat Club, Brian Danielson und Claudio Castagnoli zusammen mit Katsuyori Shibata besiegen Lance Archer und The Righteous im Main Event. Als ich die Card gesehen habe und The Righteous im Main Event, habe ich schon gedacht, muss nicht sein, weil die halt auch wieder, das ist so ein Team, die sind da. Genauso wie Lance Archer, die sind mal da für eine Woche und dann wieder weg und dann sind sie wieder da und dann wieder weg und man weiß nicht warum. Und ja gut, Danielson ist jede Woche da, der hat auch ein Pay-Per-View-Match, das heißt, okay, kein Problem. Claudio war da, ist jetzt nicht mehr mit Moxley anscheinend am Start erstmal, aber die waren alle zu dritt bei der Dos Leyendas-Show von CMLL. Die hatten ein echt geiles Match anscheinend. Gegen die CMLL-Leute bei der Dos Leyendas Show. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das gucken könnt. Ich glaube, das kommt irgendwie in nächste Woche oder so dann auf dem YouTube-Kanal. Müsst ihr, glaube ich, ein bisschen was bezahlen, aber da habe ich schon Bock drauf, das zu gucken. Und ja, Shibata holt den Pin. Ja, damit er auch mal einen Sieg bekommt im TV. Ja. Ist okay. Ist okay. Kann man machen. War ein gutes Match. Also. Ist schon okay. Du hast halt die einfache Story. Ich meine, Claudio, der kann halt ein bisschen Lucha Underdog spielen hier gegen Archer und gegen Dutch. Shibata und Archer haben in Japan geworkt ein paar Mal. Also die kennen sich natürlich auch. Also da passiert eigentlich auch nichts. Der einzige Typ, der mich halt null interessiert, ist halt Vincent. Das hat man auch gemerkt bei der Crowd. Die ist komplett gestorben, als der reinkam. Und ja, ansonsten aber trotzdem solides Trios-Match, obwohl es am Ende halt nichts gebracht hat.
Ja, da ist es auch für mich einfach eine Sache von, ich wusste natürlich, wer das Match gewinnt. Ich bin grundsätzlich nicht der Fan von Six-Man-Tag-Team-Matches. Ich wusste oder bin davon fest ausgegangen, dass nach dem Match nichts mehr passiert. Ich habe beim Main-Event mental so ein bisschen abgeschaltet. Also ich habe es mir selbstverständlich angesehen, aber ich weiß nicht, ist es nicht meine Art von Main-Event. Also da war beispielsweise halt jetzt Swerve gegen Takeshita ein ganz anderes Kaliber. Wir hatten jetzt, ich bin auch gerade mal die Matchcard durchgegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, was sonst hätte Main Event sein sollen. Hätten wir vielleicht ein namhafteres Tag Team Match im Turnier gehabt, hätte man das als Main Event packen können. Ja, wie gesagt, mich hat es so ein bisschen verloren irgendwie. Also da habe ich mittlerweile, also da habe ich dann im Verlauf des Main Events gemerkt, ja, okay. Collision ist für mich gedanklich beendet.
Man könnte sagen, ein guter Ausklang für die Show. Ja, es war nicht das beste Match, nicht das beste Collision Main Event Match, was wir gesehen haben. War auch ein Trios Match, wie gesagt, da steht nichts auf dem Spiel, da passiert an sich nichts, vor allem weil eine Hälfte des Main Events wahrscheinlich die nächsten Wochen wieder nicht auftauchen wird. Und
ja, The Righteous ist halt einfach ein Undercard-Tag-Team ist.
Aber das Match an sich, von der Qualität her, kann man schon hervorheben, kann man loben. War, also wie gesagt, ich fand es trotzdem eine solide Ausgabe von Collision. Habe ich am Anfang gesagt, hat mir an sich echt gut gefallen. Vor allem mit den beiden ersten Matches. Und ja, ich meine, selbst Topflight gegen Big Bill und Ricky Starks waren Ansätzen ja gut. Und auch der Main Event war gut. Also das hat schon gepasst. Also wie gesagt, Matchqualität auch bei Dynamite, das war echt top. Ja, eine solide Woche. Es ist nicht so mega viel passiert, wir haben es ja schon angesprochen, es gab wenig Promos, beziehungsweise fast gar keine Promos und ja, das hat man auch gemerkt, also richtig viel Stoff zum Erzählen, was Promos angeht, haben wir nicht gehabt jetzt. Wir haben trotzdem 90 Minuten Podcast jetzt gefüllt, weil wir einfach 3 Shows besprochen haben und weil wir auch schon länger nicht mehr gesprochen haben, wir beide. Stefan war jetzt längere Zeit weg und ja, jetzt sind wir mal wieder am Start für den Podcast. Wir haben nächste Woche noch bei Dynamite, ist ja schon ein bisschen was bestätigt. Wir haben Thunder Rosa gegen Mariah May. Gut, das wird klar für Thunder Rosa gehen, ne? Billy Gunn gegen Jay White. Da gab es auch einen ganz schlechten Angle. Also das haben wir gar nicht jetzt angesprochen mit dieser Home Invasion. Und dann gab es eine Promo von The Acclaimed bei Collision. Also ich bin bei dieser Fehde komplett raus, ne?
Ja, also mich holt es nur ab, wenn sie da hoffentlich beide Trios-Titel drin vereinigen, was ich aber nicht glaube. Ja. Deswegen, also ich muss auch, da haben wir jetzt eben nicht drüber geredet, jetzt ist vielleicht eine komische Stelle, aber es ist vielleicht gerade nochmal kurz anzusprechen. So Sachen wie Home Invasions, die sollten nicht so oft vorkommen. Und jetzt hatten wir sie noch Anfang des Jahres bei Swerve und Hangman. Wieso haben wir jetzt schon wieder eine? Also ich weiß nicht, ob dann Tony Khan den einfach so einen Freilauf lässt, um zu sagen, ja okay, dann macht halt. Aber da kann man vielleicht einfach mal einen Riegel vorsetzen, um zu sagen, nee, hatten wir jetzt, ihr müsst euch einen anderen Engel überlegen. Weil, weiß ich nicht, das hatten wir jetzt vor, keine Ahnung, 2 Monaten ungefähr. Wieso jetzt nochmal? Ich brauche es jetzt nicht nochmal. Macht was anderes. Seid ihr zu spät dran mit eurer Idee?
Ja, vor allem, weil es richtig scheiße war. Also das war so schlecht, oh mein Gott.
Ja.
Mann. Naja, so schlecht umgesetzt und ja, am Ende rennen die Heels weg. Das heißt, es sind nicht mal eine Bedrohung gewesen für Billy Gunn. Also, ja, keine Ahnung. Es gibt jetzt Billy Gunn gegen Jay White. Auch ein Match, was ich vor einem Jahr nie gedacht habe, dass ich das mal sehen werde. Aber hier sind wir, 2024. Dann haben wir, da musste ich lachen, das Battle of Wills. Wir haben Will Hobbs gegen Will Ospreay.
Das haben sie sogar ganz süß gemacht.
Ja, das war ganz cool. Ja, wird wahrscheinlich das Abstand beste Match der Show. Und es ist ein Ospreay-Match. Ich glaube, das sagen wir gefühlt jedes Mal. Es muss eine eigene Kategorie geben für Ospreay-Matches und andere. Denn der wird immer alle überschatten, was das angeht. Ja. Wird, denke ich, auch ein Top-Match. Ich finde, Hobbs ist auch so jemand, der geht halt auch komplett unter bei diesen ganzen Leuten, die bei AEW rumgeistern. Ich finde, das ist auch so einer, den kannst du zu Ring of Honor stecken und der zerstört dann alle und wird Ring of Honor World Champion. Dass du in diesem eigenen Universum bei Ring of Honor, dass du da Hobbs als den Megastar hast zum Beispiel. Weil bei AEW machen die halt nichts mit dem. Es geht mir genauso bei Mark Briscoe, bei dem machen sie es ja mittlerweile, bei vielleicht auch in Kyle O'Reilly. Ich finde, das sind so Leute, die könnten echt davon profitieren, dass die bei Ring of Honor sind und da die Topstars sind halt und um den Top-Titel antreten. Und weil man muss echt schauen, dass man AEW-Universum und Ring of Honor-Universum trennt, sodass AEW, wie vorhin schon gesagt am Anfang des Podcasts, AEW ist so die Bundesliga und Ring of Honor so die zweite Bundesliga. Und wenn du richtig gut performst in der zweiten Bundesliga, dann kannst du auch mal in die erste Bundesliga aufsteigen, so ein bisschen. Und dass du aber trotzdem diese es sind die Mehrzahl von Universum.
Universen.
Die Universen, dass man die trotzdem trennt und dass die ihren eigenen Kanon haben, so ein bisschen. Das fände ich ganz cool, weil dann könntest du die hier reinstellen und weil du denkst hier so, okay, wenn die beim Commentary immer erzählen, was die Infantry bei Ring of Honor gemacht hat oder eine Queen Aminata oder was auch immer, wo ich mir denke, ich schaue kein Ring of Honor. zeigt mir bitte, wenn dann Videopakete dazu. Aber erzählt nicht irgendwas. Ja. Und ich denke mir so, hä? Die hat alles verloren oder der hat alles verloren die letzten Wochen. Warum soll ich mich dafür interessieren? Das, hä? Macht keinen Sinn. Aber gut, das wäre so eine Proposition, ein Vorschlag für Hobbs vielleicht für die Zukunft, weil der ist so überragend, der hat so viel Potenzial und ich glaube, er und Fletcher bei Ring of Honor könnten richtig aufräumen. Dann haben wir noch AEW World Tag Team Title Tournament Halbfinalmatch und zwar die Young Bucks gegen Best Friends. Ja, wir hoffen, dass die Young Bucks gewinnen.
Wir glauben, dass die Young Bucks gewinnen, oder ich?
Ja, ich glaube es auch. Ich hoffe es auch. Hab trotzdem noch so diese 5-10% Tony Khan Fanboy in meinem Gehirn drin, wo ich mir denke, ja, der wird Orange Cassidy hier overbringen, aber nee, die Young Bucks müssen gewinnen. Come on. Die haben so einen fetten Vertrag, die müssen gewinnen. So. Ja. Das waren eigentlich unsere Podcasts. Wir haben nächste Woche, beziehungsweise die kommende Woche AEW, haben wir wieder drei Shows, ne? Ja. Genau, ja. Dynamite, Rampage, Collision.
Zwei aufgezeichnet.
Haben jetzt nur relativ viel getaped. Also Rampage wurde schon getaped. Dynamite, Collision machen sie quasi für euch heute, also am Mittwoch. Für uns morgen, am 3.4. Und ja, dann ist eigentlich die Woche für AEW auch schon wieder fertig. Ja, wir sehen uns und hören uns wahrscheinlich nächste Woche beim Podcast. Hast du noch abschließende Gedanken?
Boah, abschließende Gedanken wahrscheinlich nicht. Jeden, der es in einem AEW-Podcast interessiert, wenn ich das jetzt sage, wünsche ich einfach viel Spaß bei WrestleMania. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch oder freut euch nicht auf die nächste Woche AEW. Ich glaube, sonst ist ja auch noch nicht so wirklich viel bestätigt, beispielsweise für Collision. Wir hoffen einfach mal alle ganz stark, dass jetzt einfach so wieder so ein bisschen Fahrt reinkommt ab nächste Woche. Und sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht, wenn ihr uns einfach nicht zustimmt, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht findet ihr ja auch gerade einfach alles super gut. Ist ja auch vollkommen fair. Und ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, danke fürs Zuhören und vielleicht bis nächste Woche.
Ja, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein bei der Elite Hour. Habt ein schönes Mania-Wochenende und macht's gut. Ciao.